Herzlich willkommen zu Grauzonen, eurem Podcast rund um das Thema mentale Gesundheit von Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Charlene, mir gegenüber sitzt mein Göttergatte Mike und es gibt heute sogar einen kleinen neuen Look, wie ihr erkennen könnt, für alle, die jetzt gerade zuschauen, anstatt zu hören. Ich habe seit geraumer Zeit eine kleine Brille,
wurde auch Zeit,
die jetzt mal sein musste, damit ich auch endlich sehe, wem ich mir da eigentlich geangelt habe.
Ich habe bis heute nicht erfahren, ob du erschrocken warst oder nicht, als du die Brille aufgesetzt hast.
Jetzt mal ganz romantisch, ich habe mich nochmal neu verliebt.
Oh. Okay. So. Schleim.
Zurück zum Intro. In der letzten Folge haben wir ja über sexuelle Orientierung und ja auch gewissermaßen über unsere Identität gesprochen. Und heute möchten wir uns einem, ja, fast schon Werkzeug widmen, das genau eben diese Identität von uns schützt. Und zwar geht es um das Thema Grenzen setzen. Warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen? Und warum ist ein gesundes Limit kein purer Egoismus, sondern eher ein Akt der Selbstliebe? Darum soll es heute gehen und ich fände es ganz schön, wenn mein Göttergatte doch gleich mal mit einem persönlichen Beispiel dieses Thema eröffnen würde.
Juhu.
Spotlight on you.
Ja. Beobachtet. Ich fühle mich überhaupt nicht beobachtet. Ja, Grenzen setzen ist ja so schon mein Leben lang voll meine Stärke gewesen. Hatte ich noch nie ein Problem mit, deswegen viel mehr kann ich dazu gar nicht erzählen.
Dankeschön fürs Zuhören. Bis
das
zum nächsten Mal.
War eine spannende Folge, vielen Dank und lasst ein Like da und so. mal zurück zum Ernst. Ja, Grenzen setzen ist tatsächlich ein Thema, was mich mein Leben lang schon begleitet und ein Leben lang für mich ein großes Problem tatsächlich gewesen ist, ohne dass ich es wusste. Mhm. Also ich habe das wirklich erst irgendwann während meiner Therapie begriffen, dass dieses Thema Grenzen setzen eins ist, das bei mir gefühlt gar nicht vorhanden war. Mhm. Und also auch in Vorbereitung auf die Folge und nochmal so drüber nachdenken, wie das alles so bei mir gewesen ist mit Thema Grenzen setzen, wenn ich so überlege, ich war ein super überangepasstes Kind, schon immer. Ich war ein absoluter People-Pleaser. Ich war immer derjenige, der sich um alle gekümmert hatte, der immer wollte, dass allen gut geht, super harmoniebedürftig. Und wenn du so ein Mensch bist, der halt so total harmoniebedürftig ist und dann auch noch so Helfersyndrom hat und keine Ahnung was alles, dann setzt du im Regelfall kaum bis keine Grenzen. Mhm. Das geht damit automatisch einher und so lief mein ganzes Leben im Prinzip, bis dann irgendwann der große Zusammenbruch kam. Und ich geschnallt habe, okay, das ist halt ein sehr, habe ich schon sehr gesagt, wichtiger Punkt, um irgendwie.
Was war das? Ein sehr wichtiger Punkt?
Ich glaube, es war ein sehr wichtiger Punkt, um mich besser abzugrenzen, auch im Sinne von, ja, auf mich zu achten. Und ich glaube, ich hatte diesbezüglich einfach, ja, na klar, als Kind ein sehr kindliches Verständnis davon, logischerweise. Aber das ist so tief in mir gewesen, dieses Nicht-Anecken, dieses mit allen klarkommen, immer gut sein müssen zu allen und so weiter und so fort, dass ich da, ja, letzten Endes mich im Laufe meines Lebens selbst auch drin verloren habe, in diesen keine Grenzen zu haben.
Mhm. Vor allem bestimmt, um halt eben auch nicht anzuecken oder eben, also wenn du sagst, überangepasst, Helfersyndrom, das wirkt für mich, oder es erinnert mich auf jeden Fall genau an die Züge, die ich auch von mir als Teenager vor allem kenne. Als Kind weiß ich es gar nicht so genau. Ja. Und da spielt ja, also zumindest bei mir spielte da auch ganz viel halt eben mit rein, nicht anecken zu wollen. Also halt eben überall reinzupassen.
Voll, also das auch. Ich glaube, bei mir kommt es tatsächlich aufgrund dessen, wie ich groß geworden bin und wie die Dynamik zwischen meinen Eltern war in meinem Elternhaus. Mhm. Meine Mom ist jemand, von dem konnte ich Grenzen setzen nie lernen, weil die weiß es selber bis heute nicht, wie das geht. Also die ganze Familie ist so eine Familie, wo Nein sagen sehr, sehr schwer fällt den meisten Menschen dort. Und väterlicherseits war genau das Gegenteil der Fall. Dort wurde Grenzen setzen durch Aggression gezeigt. Also klar kann ich als Abwehrreaktion auf etwas, das mir nicht passt, erstmal Aggression verspüren und Wut verspüren. Das ist vollkommen normal und vollkommen menschlich. Hm. Aber das dann ordentlich zu kommunizieren, vernünftig ins Außen zu bringen, ist ja so ein Punkt, ne?
Das, also in Bezug auf Aggression und Wut zu spüren, ist ja eigentlich nur eine natürliche Reaktion darauf, dass eine Grenze überschritten wurde.
That's the point.
Das ist ja auch etwas, was ich später irgendwann mal gelernt habe. Ich glaube tatsächlich sogar durch eine Therapeutin auf Instagram. Haha, wie witzig. Mhm. Und das hat auch mein ganzes Verständnis zum Thema Grenzen nochmal, na nicht verändert, aber auf jeden Fall nochmal viel mehr beleuchtet. Also viel, viel mehr Kontext auch zugegeben. Ja. Ist keine Entschuldigung dafür, dann seine Aggression und seine Wut an jemandem auszulassen. Mhm. Aber es erklärt, warum man in dem Moment wütend oder aggressiv werden könnte. Also, dass diese Gefühle überhaupt erst entstehen.
Total, ja. Genau. Und ich habe das als Kind halt so kennengelernt, dass meine Mom quasi die Person war im Haushalt, die immer in Anführungsstrichen einen auf den Deckel gekriegt hat. Von meinem Vater, wenn der pissig war, weil was nicht hingehauen hat im Haushalt, wie er es wollte.
So angeschnauzt
und Streit. Das war ja regelmäßig der Fall bei den beiden. Und ich glaube einfach, dass ich als Kleinkind da schon gemerkt habe und auch gespürt habe, dass diese sehr aggressive Art von meinem Vater überhaupt nichts für mich ist. Das hat sich auf viele Lebensbereiche ausgewirkt, im Sinne von, die Aggression ist ja was, was ein Gegenüber verletzt und was auch für mich als Kind natürlich nicht angenehm war zu erleben. Deswegen wollte ich anderen Menschen nicht gegenüber aggressiv sein. Das heißt, Wut und Aggression habe ich permanent bei mir unterdrückt.
Mhm.
Das ist ein Thema, was ich bis heute noch lernen muss, das vernünftig rauszulassen, seitdem ich Therapie mache oder gemacht habe. Vorher hat das nie richtig Platz gefunden.
Mhm.
Und von mütterlicher Seite war es halt immer dieses Ja und Amen zu allem sagen. Und das heißt, ich hatte gar keine vernünftigen Vorbilder, ein gesundes Abgrenzen zu lernen.
Mhm.
Und war zu Hause immer in dieser Situation, wie zwischen den Stühlen zu sitzen als Kind.
Ja.
Irgendwie zu versuchen, der Kid zu sein zwischen beiden Eltern. Zu sehen, ich muss irgendwas machen, damit es Mutti gut geht, damit die mir wieder Liebe geben kann als Kleinkind und als Kind. Und irgendwie Vater beschwichtigen, damit ich die Aggression nicht abkriege. Das ist quasi so dieses Balance-Ding, was bei mir, glaube ich, wenn ich näher drauf schaue durch die Therapie, dafür gesorgt hat, dass ich nie gelernt habe, Grenzen zu setzen.
Ja, ja, und auch tatsächlich, also für ein Kleinkind eine Aufgabe, die einfach überhaupt nicht dahin gehört.
Klar.
Sollte eigentlich niemandens Aufgabe sein, so dieser schlichtende Part in irgendeinem Beziehungskonstrukt zu sein. Also wenn zwei Menschen sich streiten, ne? Also keiner sollte die Verantwortung dafür haben, dass Harmonie sozusagen herrscht, wenn zwei Menschen sich irgendwie streiten. Also erst recht nicht ein kleines Kind.
Mhm.
Ja.
Das ist halt so die Rolle, die ich mir dann quasi, also die für mich übrig geblieben ist als Kleinkind und woraus das dann so gewachsen ist,
ist halt
ich,
deine Überlebensstrategie gewesen.
That's the point, so meine Überlebensstrategie.
Ja.
Und wie es halt so schön ist, wie man es ja in der Therapie dann irgendwann lernt, diese Überlebensstrategien prägen uns von Kleinkindalter an, ziehen sich durch unser ganzes Leben so lange, bis sie eben nicht mehr funktionieren und wir psychisch erkranken.
Ja.
Ne? Und genau, das war halt so der, ich glaube, der Grundstein dafür, dass Grenzen setzen für mich halt nie so ein Thema war. Ich glaube, in Freundschaften konnte ich das ganz anders.
Mhm.
Also im Freundeskreis war es schon eher so, dass ich da auch mehr von mir selbst eingebracht habe. Und ich habe ja auch meine eigene Persönlichkeit, meine eigenen Interessen entwickelt und Co. Aber ich war trotzdem immer so, wenn ich mich an Gruppendynamiken erinnere, dass ich irgendwie schon eine gewisse Präsenz hatte und Leute auch ernst genommen haben, was ich gesagt habe. Das heißt, irgendwie habe ich da ja scheinbar Grenzen gesetzt. Aber es war auch so, dass ich es gleichzeitig immer versucht habe, allen recht zu machen und mir wichtig war, dass es allen gut geht.
Mhm.
Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und dahinter habe ich ja irgendwann gelernt, steckt auch dieses People-Pleasing, diese Angst vor Ablehnung, diese Angst davor, nicht mehr Teil der Gruppe oder Teil einer Freundschaft zu sein, ne? Also weil man halt dann doch irgendwie eine zu harte Grenze setzt oder überhaupt eine Grenze setzt, abgelehnt zu werden.
Ja.
Und das ist ja dann wieder dieses People-Pleasing-Thema, wozu du ja auch viel erzählen kannst. Ne?
Ja,
also das ist ja
also
auch voll dein Ding.
Total,
wie war das bei dir so? Weil du sagtest, bei dir war das mehr so in der Kindheit ein Thema und später nicht mehr. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Eben genau nicht. Ist okay. Nein, ich kann mich halt nicht an den Zeitraum als Kind insoweit erinnern. Also ich werde es mir jetzt logisch erklären können, aber mir fehlen sozusagen die Erinnerungen dazu. Also macht das Sinn? Ja, es macht Sinn.
Macht total Sinn. Na klar, du musst dich ja nicht zwangsläufig an deine Kindheitstage erinnern können.
Genau, ja. Und als Teenager, da habe ich halt viel, viel mehr Bezug zu. Also da könnte ich auch viel mehr Beispiele dann an sich so nennen. Und
so rum war es als
gemeint.
Teenager und als Kind erinnerst du dich mehr, genau.
Genau. Ja, also ich habe ja jetzt auch keine Kindheit mit einem super stabilen Haushalt gehabt.
Mhm.
Also meine Mom war alleinerziehend. Ich habe eine an sich auch sehr zerrüttete Familie. Also es gibt nicht nur ein Familientrauma, es gibt gefühlt einen kompletten Familienkrieg, den wir haben. Also ständig irgendwelche Streitereien und Co. Und dann ja auch das frühe Versterben von meiner Oma, also da dann ja auch, also nicht nur von meiner Seite aus großer Verlust, den ich als Kind dann ja auch erstmal gar nicht verstanden habe. Ich war da 8 Jahre alt, in dem Alter begreifen Kinder das ja meistens gar nicht, sondern ja auch einfach dann für meine Mutter eine Stütze im Alltag, die plötzlich von heute auf morgen gefühlt, auf jeden Fall für immer wegfällt. Und meine Mutter war bis dahin einfach auch schon völlig am Limit. Also wie gesagt, alleinerziehend musste Vollzeit arbeiten, um sich und das Kind über Wasser zu halten. Und ich bin mir auch mittlerweile sehr, sehr sicher, dass meine Mutter auch eine undiagnostizierte ADHS hat. Mhm. Mit dem Autismus bin ich tatsächlich mittlerweile auch so ein bisschen am Überlegen,
ja.
Weil solche Sachen wie, wenn ich zum Beispiel dich jetzt hier besuchen komme oder du kommst zu mir, also so diese Situationsübergänge, dass zum Beispiel diese Situation bei uns Standard war, wenn meine Mutter zum Beispiel von der Arbeit oder vom Einkaufen gekommen ist und ich ihr dann gleich eine Frage gestellt habe oder einfach nur sie begrüßt habe und dann gleich ein Gespräch angefangen habe, dass dann immer gleich solche Sachen kamen wie, lass mich doch erstmal ankommen und dann auch immer mit so einer leichten Aggressivität, so wie ich das von mir kenne, weil ich nicht anders weiß, besser meine Grenze zu kommunizieren, dass ich jetzt erstmal diesen Space für mich brauche.
Da würde ich fast sagen, das muss nicht zwingend was mit Autismus zu tun haben. Also so wie ich es von dir kenne, ja.
Ja.
Ne? Also das konnten wir ja mittlerweile auch schon durch viel.
Du glaub mir, das ist bei ihr nicht anders. Das ist bei ihr wirklich nicht anders. Die braucht da auch erstmal mindestens eine halbe Stunde lang komplette Isolation, um dann irgendwann wieder so in so ein Gespräch überhaupt denken zu können.
Okay, also ich kenne es so ähnlich tatsächlich auch von mir zu Hause. Also bei meinem Vater war es nicht anders. Der wollte auch seine Ruhe haben, wenn er heimgekommen ist.
Ja.
Kenne ich auch von vielen anderen Vätern vor allen Dingen, wenn die von der Arbeit heimgekommen sind, dass erstmal so abkapseln war und Ruhe haben wollen, um erstmal anzukommen und runterzukommen. Deswegen keine Ahnung. Aber ja, wenn du sagst, es fühlt sich genauso an, wie es bei dir ist.
Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das ist, glaube ich, so ein, ja, auch wieder so ein patriarchales Ding, wie man Familie und seine Rolle versteht.
Möglich.
Und ne, gerade zu der Zeit von damals, wo ja auch noch dieses traditionelle Familienbild vor allem präsent war, mit der Vater geht arbeiten, die Frau oder die Mutter ist zu Hause und ne, übernimmt da dann den Care-Arbeitsteil, ist dann so dieses, du kommst schwer schuftend nach Hause und willst dann nicht noch in dem Moment, wo du eigentlich Ruhe und Abschalten brauchst, mit Kindergeschrei oder mit irgendwelchen Aufgaben konfrontiert werden. Also dass du dich sozusagen aus der Rolle der Verantwortung in dem Moment rausziehen willst, weil du ja jetzt schon den ganzen Tag eine verantwortungsvolle Rolle übernommen hast, ist nicht in Ordnung. Will ich damit gar nicht sagen, aber so erklärt sich das für mich in dem Bild.
Maybe.
Ist aber, hat aber gar nichts damit zu tun, was ich bei meiner Mutter meine. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass meine Mutter einfach schon immer komplett am Rotieren war und das Thema Grenzen setzen bei ihr, glaube ich, genauso wenig präsent war oder existent wie bei deiner Mutter.
Ja.
Und dass dementsprechend auch die Weitergabe an mich überhaupt nicht stattfand.
Na klar.
Ich habe, also mit dem Begriff konnte ich irgendwie auch nie so wirklich was anfangen. Es war für mich immer so ein Ding von, eine Grenze zu setzen, das muss was ganz, ganz Starkes, ganz Heftiges sein. Also so wie wenn man jetzt irgendwie sagt, jemand hat eine Straftat begangen. Da denkt man gleich irgendwie an Gott weiß was Schlimmes.
Ja.
Und vor allem in unserem zerrütteten Familienkontext hat das für mich dann irgendwie immer sowas bedeutet wie, man beendet den Kontakt zu einem Menschen oder da ist jetzt so ein Riesenstreit entstanden, der, weiß ich nicht, also zu einem so großen Drama geführt hat, dass halt gar kein Kontakt dann mehr irgendwie besteht oder so. Oder dass die Fronten so verhärtet sind, dass es gar keinen Anlauf mehr irgendwie gäbe, da irgendwie auf, zueinander zu kommen. Aber dass es im Prinzip ja schon solche vermeintlich einfachen Sachen sind wie, mir wird als Kind gesagt, ich darf jetzt nur noch eine Stunde draußen spielen. Mhm. Also dass da ja auch schon Grenzen kommuniziert werden. Das ist ja nicht nur Erziehung im Sinne von, ne, das Kind hat sich jetzt an eine Schlafenszeit zu halten und bla. Sondern da wird ja auch irgendwie gezeigt, so du hast die und die Zeit für dein Hobby zum Beispiel. Mhm. Und dann sind halt wieder andere Dinge dran, die erledigt oder gemacht werden sollen oder um die du dich kümmern musst. Und ich glaube, dadurch, dass meine Mutter auch zum Beispiel nie so ein Mensch mit gesunden Routinen war und ich das auch eigentlich nie so in meinem Umfeld habe beobachten können, also zumindest nicht so, dass ich wirklich was davon hätte mitnehmen können, ist so dieses Thema Grenzen einfach nie für mich greifbar gewesen. Mhm. Woran ich mich dann erinnere, ist, dass ich als Teenager zum Beispiel ja bei sehr schweren Sachen halt schon sehr straight sagen konnte und auch wirklich sehr, sehr, sehr standhaft in meiner Meinung dann war, dass ich zum Beispiel immer Nein zu stärkeren Drogen gesagt habe, weil ich einfach Angst davor hatte, was da potenziell passieren könnte.
Same.
Also da hat der Mainstream wirklich jede Menge Arbeit geleistet. Also ich bin mit solchen Filmen wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo groß geworden und da hast du dann einfach wirklich Angst vor allem, was nicht Zigarette oder Alkohol ist.
Bei mir war es Jim Carroll.
Ja. Oder ja auch die ersten Bekanntschaften in so romantische Richtungen, wenn du da dann einen Freund hast und da ganz verliebt bist und der will dich dann halt die ganze Zeit zu irgendwelchen Sachen drängen, also weil der halt einfach mehr möchte und du möchtest aber jetzt zum Beispiel eben nicht. Und jetzt egal, ob das einfach nur so ein bisschen Petting und so ein Zeugs dann irgendwie war oder ob es halt auch in die Richtung geht, mit dem Menschen dann zu schlafen, war für mich immer so ein richtig krasses, standhaftiges Ding, dass ich einfach, ich habe Nein gesagt und irgendwann, ich glaube, weil ich dann immer so gedrängt wurde, habe ich aus Trotz irgendwann auch einfach immer Nein gesagt. Weil für mich dann auch dieser Punkt war, ich habe doch jetzt schon 20 Mal Nein gesagt. Ja. Ich will nicht, lass mich jetzt in Ruhe. So. Ja. Und dann kam halt auch mit hinzu, dass ich einfach, also ich habe ja zum Beispiel auch mein erstes Mal erst mit 17 gehabt und alle um mich herum waren da irgendwie schon aktiv geworden und natürlich hat man sich dann irgendwann auch so ein bisschen, ja, also diese Angst kam hoch, ob man irgendwie so ein Spätzünder ist und ob irgendwas halt auch nicht mit einem stimmt oder sowas, aber ich habe mich trotzdem, also trotz dieser unsicheren Gedanken nicht drängen lassen, weder von mir noch von irgendjemand anderem und habe irgendwie das Gefühl, dass trotzdem das Thema Grenzen als Teenager auch kein Thema für mich war. Selbst als ich dann mit Anfang 20 irgendwann so in diesen Therapiekontext gekommen bin, ist, glaube ich, das Thema mit dem Grenzen setzen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich in der Therapie aufkam oder ob ich mir das irgendwann mehr oder weniger durch einen random Moment einfach selber beigebracht habe. Also es gibt ja manchmal so Momente, wo dir so Dinge auf einmal klar werden. Und da, ob das vielleicht nicht auch einfach dann so ein Moment war.
Maybe. Also ich finde es spannend, wie du es gerade erzählst, weil es bei mir sehr, sehr ähnlich ist. Also obwohl ich der Meinung bin und das auch wirklich fest überzeugt sagen kann, dass ich früher kaum Grenzen hatte, gibt es ja dennoch so ein paar Bereiche, wo ich die sehr gut setzen konnte, ganz automatisch.
Ja, aber es waren irgendwie dann Extreme. Also ich finde, nein, also in so einer, wenn wir jetzt so eine Situation nehmen, du bist mit einer Gruppe Jugendliche, egal ob Hausparty oder irgendwo anders, und es fließt der Alkohol an Mast und das war sowieso, da habe ich gebechert wie sonst irgendwer. Vor allem, um halt eben auch Anschluss an der Gruppe zu haben und ja irgendwie auch gesehen zu werden. So, das ist mir heute auch auf jeden Fall klar. Ich habe eine ganz, ganz krasse Rolle gespielt. Also ganz bewusst, auch so wie es gerade formuliert wurde, ich habe eine Rolle gespielt. Das weiß ich heute auch. Mehr es ging so. Ne? Aber dass du in diesem Kontext, wo du gefühlt 20 Jugendliche um dich herum hast und 18 davon, keine Ahnung, kiffen jetzt oder wollen Ecstasy nehmen oder sonst irgendwas. Da dann ganz klar irgendwie zu sagen, so nee, und also ist ja für mich irgendwie eine Extremsituation, weil du einerseits diesen starken Gruppendrang hast, dich da dann durchzusetzen und gleichzeitig dann ja auch wegen dieser extremen Angst vor, oh mein Gott, was passiert da und töte ich mich dann praktisch selber, weil ich da eine so eine Pille irgendwie nehme. Das waren zumindest meine Gedanken, die ich dann irgendwie hatte.
Ja, aber das ist ja ein guter Schutzgedanke und ich finde diese Reaktion gar nicht so extrem. Vielleicht empfindest du die Angst so aus heutiger Sicht betrachtet extrem und stark, dann diese Ablehnungshaltung. Aber ich empfinde es gar nicht so als extrem, wie du das gerade empfindest, glaube ich, weil es für mich so normal einfach ist, wahrscheinlich. Vielleicht deswegen. Also bei mir war es wirklich so, Thema Drogen war einfach so der Punkt, wo ich wusste, okay, man hat viel davon gehört, es wurde viel erzählt und mit Alkoholismus hatte ich quasi innerhalb der Familie schon zu tun. Habe das also schon gesehen, dass das Negativfolgen für die betreffende Person und das Umfeld hat. Also war mir klar, okay, alkoholabhängig will ich nie werden. Weil einfach Kacke, was man da so sieht und mitkriegt. Und als ich dann mitgekriegt habe, bei anderen Drogen und Kram, war das dann so, mit Rauchen habe ich mit 16 angefangen. Ich glaube, das war ein absolutes Kompensationsding. Gruppenzwang hat mich da auch nicht interessiert, weil die haben bei uns alle mit 12, 13, 14 schon geraucht, so die meisten. Genauso wie sie in dem Alter auch schon Sex hatten. Da bei mir auch dieses Spätzünder-Ding, dann später, ich hatte mit 18 mein erstes Mal, hatte ich auch immer die Sorge, aber es war nie so, dass ich mich habe drängen lassen oder nie versucht habe, drauf zu drängen, dass ich das bekomme und diese Erfahrung sammeln kann. So, sondern es war immer, ja, also klar hatte ich die Sorgen und die Ängste, Spätzünder zu sein, aber deswegen habe ich nichts forciert in dem Sinne, sondern ich war da immer super romantisch und idealisierend angehaucht.
Ja.
Und was Drogen angeht, war es bei mir halt auch so. Ich habe gesehen, was Drogen anrichten. Ich habe Filme wie Jim Carrey und Co. gesehen und dachte so, also man pliest sich ja auch, ne? Rauchen, klar, ist eine Sucht und so, Krebs, sonstige Folgen konnte ich bei meinem Großvater sehen, der halt lebenlang Kettenraucher war und ich ihn kannte mit ständig Husten ohne Ende, weil die Lunge halt so verteert war, dass die Flüssigkeit nicht mehr abtransportiert wurde. Also der musste regelmäßig die Flüssigkeit aus der Lunge abpumpen lassen, wo ich das mal irgendwann später erfahren habe. Da wusste ich, das ist auch nicht gut, ich habe es trotzdem gemacht. Ne?
Ja, weil aber Rauchen und Alkohol ist extrem normal in unserer Gesellschaft.
Total, genau. Und das Ding war halt, drogentechnisch war das Einzige, wo ich dann wusste, okay, da ist das Thema Abhängigkeit nicht so ein Ding. Gras, ne? Dope. Deswegen war das das Einzige, wo ich mich rangetraut habe, das mal zu probieren. Aber alles, was darüber hinausging, war immer so, mir ist das Risiko zu heiß, da einmal was zu nehmen und sofort drin zu sein im Game und nicht mehr wegzukommen. Ja. Und man kannte auch Beispiele im Freundes- und Bekanntenkreis, die mit 16 schon komplett abgefuckt waren.
Ja.
Und es war einfach so dieses, wo ich wusste, no fucking way will ich dahin.
Ich hatte gerade einen Gedankenblitz, eine Erkenntnis, eine ganz krasse Erkenntnis, wo ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich war auch so extrem anti-Drogen, weil ich nicht die Kontrolle verlieren wollte.
Wichtiger Punkt, ja.
Also das passt ja richtig, richtig gut zu diesem ganzen Thema mit Masking und Co. Und immer das Gefühl zu haben, dass alles aus dem Ruder läuft, wenn man sich nicht extrem anstrengt und in diese Zwangsjacke presst, um halt überangepasst zu sein, um die ganze Zeit zu maskieren, um halt eben in seiner Rolle zu bleiben.
Ja.
Um ja dann halt eben auch nicht von der Gruppe oder von den Familienmitgliedern irgendwie abgestoßen zu werden. Ich meine, also mal abgesehen davon, mir ist vorhin, wo ich so über die Folge nachgedacht habe, auch einfach klar geworden, wie schlimm das eigentlich für mich als Kind und Teenager gewesen sein muss. Ich bin ja einfach das Mobbingopfer in meiner eigenen Familie gewesen.
Mhm.
Also ich bin ja einfach aktiv von einem Familienmitglied gemobbt worden.
Mhm.
Und die Menschen, die mir am nächsten waren und zu denen ich auch das engste Vertrauensverhältnis hatte und auch haben sollte, die haben mich einfach in Situationen, in denen ich mich sicher und vor allem auch wohlgefühlt habe, weil ich da irgendwas Leidenschaftliches gemacht habe, haben mich ausgelacht. So, die haben mich am Pranger gestellt, die haben sich dann lustig über mich gemacht. Und auch noch Jahre später, selbst wo ich noch erwachsen dann irgendwann war, noch Witze darüber gemacht. Und dass dann das Bedürfnis in einer Gruppe so groß ist, die Kontrolle nicht verlieren zu wollen, das macht so viel Sinn. Und dann natürlich auch so diese extreme Abneigung gegen Drogen, weil für mich war immer so, das Worst Case war immer Kokain. Oder, nee, nicht Kokain, war das, was man sich...
Heroin.
Genau. Das war immer so mein Worst Case, weil ich damit aufgewachsen bin. Durch die Schule, dass wenn man das einmal nimmt, dann ist man drauf.
Ja.
Für immer. So. Ja. Und dann stirbst du. Das war immer so mein Worst-Case-Szenario. Mhm. Und deswegen war für mich so das oben an allerhöchster Spitze, was Drogen angeht, was so das Gefährlichste von allem ist. Zigaretten und Alkohol irgendwo da unten, so völlig harmlos, in Anführungszeichen.
Ja.
Und trotzdem war dieser Kontext, wenn das dann irgendwie aufkam oder dass man mal was ausprobieren möchte oder so, ich war mal so extrem anti, vermutlich weil ich alt Angst davor hatte, aber vor allem, weil ich wahrscheinlich unterbewusst einfach nicht die Kontrolle verlieren wollte.
Ja.
Und es gab ja einmal eine Situation, da habe ich ja mit meiner Schwester zusammen Gras geraucht und das war auch so eine krasse Erfahrung, weil ich glaube ich irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Joints und irgendwann dann ja auch noch einen Blunt gebraucht habe, um überhaupt irgendwas zu merken.
Mhm.
Selbst meine Schwester sagte, das ist so krass, dass einfach nichts passiert, so über mehrere Stunden, es ist nichts passiert, ich habe keine Wirkung verspürt. Und irgendwann kam dann mal die Wirkung und ich habe instantly eine Panikattacke bekommen, weil ich kam nicht damit zurecht, dass alles verzerrt war, dass die Wahrnehmung nicht mehr so war, wie ich sie gewohnt war, dass das, was sie mit mir spricht, nicht dann ankam, wenn sie es zu mir gesagt hat, diese Verzerrung. Ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Und ja, es gab im Nachhinein, wo ich mich beruhigt hatte, auch wieder witzigere Momente, wo sie sich noch gerne daran erinnert hatte, wo wir im Nachhinein noch viel drüber gelacht haben. Aber für mich stand fest, ich werde nie wieder derartige Drogen konsumieren, weil das einfach, dieser Kontrollverlust, dieses nicht bei sich sein, nicht die Kontrolle über irgendwas haben, nicht zu wissen, was gleich passiert, auch nicht der Herr über seine, also gefühlt über seinen eigenen Körper zu sein, das war der absolute Horror für mich.
Finde ich super spannend, weil gerade dieses Thema mit Drogen wirken bei dir nicht oder wirken bei dir anders als bei anderen Menschen, ist auch so ein typisches Neurodivergenz-Ding.
Ja.
Aber sowas
von. Natürlich, total.
Das ist total crazy.
Ja.
Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, wie alt war ich denn da? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also auf jeden Fall irgendwas so zwischen 18 und 21 oder so muss ich da, glaube ich, gewesen sein. Und mir war auch damals wichtig, dass ich das mit meiner Schwester mache, weil für mich sollte das schon eine Situation sein, in der ich mich sicher fühle. Weil ich wollte, dass, wenn was passieren sollte, mich wirklich 100% darauf verlassen können, dass mir jemand hilft.
Ja.
Und dass der Mensch auch weiß, was in dem Moment dann zu tun ist.
Ja.
Und das war nämlich auch so ein Punkt als Teenager. Ich habe meiner Umgebung einfach nie zu 100% vertraut.
Ja.
Und ja.
Ja, finde ich, also ich finde es spannend, so, dass du es gerade an diesen Punkten so festmachen kannst. Da hatte ich quasi doch scheinbar irgendwie Grenzen, ne, die ich eingehalten habe.
Ja.
Und dass es bei uns sehr parallel tatsächlich ist, dass wir einfach so ein paar Bereiche haben, wo wir automatisch aus irgendeinem Grund, weil wir da in uns selbst total gefestigt waren, ob es begründet in der Angst liegt oder in der Sorge oder keine Ahnung was. Aber irgendwie gab es ja doch Bereiche, in denen wir fix waren, da lassen wir nichts rankommen. Da haben wir ein Schutzschild ringsrum, da ist eine Grenze da.
Ja.
So, und ich weiß aber ganz genau, dass ich zum Beispiel du hattest mal in irgendeiner Folge diesen Punkt mit gesellschaftlichen Chamäleon erwähnt gehabt. Mhm. Und es war so, wo du dieses Wort sagtest, dachte ich so, feel it, so kenne ich. Mhm. Angepasst an jede Situation. Ich glaube, was dort positiv mit reinspielt, ist auch so dieses, wo ich mittlerweile ja auch in diese neurodivergente Richtung bei mir denke, dieses 1000 Interessen haben und im Prinzip fast alles spannend finden können. Mhm. Dadurch fiel es mir unglaublich leicht, wenn ich neue Freundschaften geschlossen habe oder mich in jemanden verliebt habe oder sonst irgendwas. Das Thema zu adaptieren, was beim Gegenüber total on war. Wenn jetzt Person XY Fan von der Band war und so, dann habe ich mir das angehört, war das so, okay, ist das Musik, mit der ich so halbwegs klarkomme oder gar nicht, wenn es gar nicht, also Schlagerfans hätte ich nie getroffen, so ist es nicht, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, so. Das war zu der Zeit total undenkbar. Aber alles, was so in die rockige, gitarrenlastige Richtung ging, auch wenn es eine Band war, die ich nicht kannte, habe ich mich dann halt mit beschäftigt, reingehört. Und wenn mir das auch gefallen hat, da hatte ich wirklich strikte Grenzen bei Musik, schon immer. Mhm. Ich war eine Zeit lang, habe ich aus Spaß immer gesagt, ein richtiger Musik-Nazi, so umgangssprachlich. Mhm. Weil ich da wirklich sehr, sehr radikal war, auch viele, viele Jahre. Also gerade in meiner Metal-Phase war ich so, es gibt nur Metal, alles andere ist keine Musik. So. Da war ich auch sehr, sehr abgrenzend und ausgrenzend, weißt du? Ja. So. Aber halt auf keine gesunde Weise.
Ja.
Aber im Kontext, wenn es dann wirklich darum ging, gerade was, wollte schon vorhin, wo ich es mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Frauen sagen, aber es waren ja Mädchen, ich war ja selber ein Junge. So. Mhm. Wenn ich in Mädchen verliebt war, dann war das so, wie soll ich das sagen? Also klar, ich hatte totales Idealisierungsding auch am Laufen. Aber es war immer so dieses, was sie toll findet, muss ich ja auch toll finden. Also beschäftige ich mich damit, adaptiere das, nehme das auf. Und ja, das wurde dann Teil von mir irgendwie. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe das gar nicht bewusst gemacht. Mhm. Und so ging mir das ständig. Mir ging das immer und immer wieder so, dass ich in Situationen, wo ich, je nachdem, mit was für Menschen ich zusammengekommen bin, habe ich mich auch entsprechend unbewusst angepasst und verhalten. Und das ist halt so ein Ding, das passt halt voll in dieses gesellschaftliche Chamäleon-Thema rein. Und da ist halt für mich immer noch so die Frage, ist das jetzt so ein Hochsensibilitätsding oder ist das ein ADS, ADHS-Ding? I don't know, keine Ahnung, wird sich irgendwann zeigen und irgendwann vielleicht noch besser bestimmen lassen. Aber auf jeden Fall, was ich ganz klar sagen kann, ist, dass da definitiv Grenzen fehlen. Weil wenn ich plötzlich Dinge mache und Dinge toll finde, mich für Dinge begeistern kann, die mich vorher nie interessiert haben und alles, was mich interessiert hat, komplett hinten runterfällt, dann ist das ja ein totaler Identitätsverlust. So wieder beim Thema.
Ich wollte gerade sagen, genau das ist nämlich das Wichtige. Also, dass dieser, genau der letzte Part, das mit deiner Identität, weil bei ADHS bist du ja auch sehr anfällig für Begeisterungssachen. Also, das ist tatsächlich so ein Diagnosekriterium. Ja. Und gleichzeitig ist das, was du beschreibst, also ich kenne das ja von mir ja auch sehr gut und ich weiß, dass dieses gesellschaftliche Chamäleon ja eben so gedacht ist, dass man halt eben so überangepasst ist, dass man so sehr im Masking drin ist, dass man sich, seine eigenen Interessen und Grenzen derart verschiebt, um halt eben in die Gruppe, in die Peer Group, in das Bild bei der Arbeit oder sonst was wo, halt eben reinzupassen. Ja. Und deswegen würde ich halt schon sagen, dass das bei dir halt auch sehr in die Richtung geht, weil so wie du es erklärst, verstehe ich es halt auch aus meiner Erfahrung aus Jugend und jungen Erwachsenenalter. Ja, also ich kenne das, das, was du beschreibst, kenne ich halt auch sehr gut. Ich glaube, dieses mit dem Idealisieren, das habe ich, glaube ich, gerade vor allem, wenn es so um so Prominente irgendwie geht, also so zum Beispiel Musiker und Co., da habe ich, glaube ich, hier immer so ein bisschen meine Idealisierungsstörung gehabt.
Ja.
Aber irgendwie auch, glaube ich, so ein typisches Teenager-Phänomen, was viele dann haben. Also wir alle kennen, glaube ich, diese zu plakatierten Bravo-Poster-Zimmer von irgendwelchen Teenies. Da war ich ja auch mit am Start. Und gerade so bei dem Thema Musik, da war ich immer sehr fluid. Also das hat aber, glaube ich, auch ganz viel mit meinem, das wäre jetzt, glaube ich, mega ausgeholt. Aber ich glaube, das hat voll viel damit zu tun, dass ich eine undiagnostizierte Autistin sein könnte. Im Sinne von, was ich gelernt habe, was das normale Bild sein soll und wo ich auf gar keinen Fall rausfallen möchte.
Ja.
Weil alles, was so zum Beispiel in die Richtung alternative Musik, wie zum Beispiel Metal und alle seine Nuancen, ne, da gibt es ja auch super viele Richtungen.
Extrem.
Ob es Goth war, ob es so bestimmte Techno oder ne, also so alles so Musikrichtungen, die so ein bisschen vom Mainstream oder sehr vom Mainstream abgewichen sind, war für mich immer mit ganz viel Angst verbunden. Also natürlich hast du im Metal ganz oft ja auch diese bildliche Darstellung von so satanistischen Sachen oder von so dämonischen Sachen irgendwie, die ja auch gewissermaßen Angst machen, aber das meine ich nicht.
Ja.
Ich meine wirklich Angst davor, diese Musikrichtung zu mögen und dann von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Und das konnte ich ja vor allem zu Weihnachten ja nochmal festmachen, wo meine Mutter ja irgendwie meinte, sie hätte ja mal durch Zufall die Kammer irgendwie so ein bisschen aufgeräumt und dann sind ihr da alte CDs von mir in die Hand gefallen.
Mhm.
Und einfach die allererste CD, die ich in meinem Leben haben wollte, war von Evanescence. Das ist eine sehr dunkle, sehr düstere Band im Prinzip.
Mhm.
Und ja, gut, der Einkauf war ein Fehlkauf, weil ich nicht die Single gekriegt habe von
genau,
Evanescence,
die
ich wollte.
Scheibe, ja.
Aber es ist ja, es ist Evanescence. Und
ja,
ich habe das nochmal so ein bisschen weitergedacht. Ob es dann später La Fee war oder ob es Linkin Park war, wo ich mich nicht immer so richtig getraut habe, weil ich immer dachte, ja, meine Schwester findet die so toll, dann darf ich die nicht auch toll finden, weil mhm, ich darf mich nicht auf dieses Podest irgendwie packen. Also immer diese extrem kategorisierenden Gedanken, sodass ich Dinge dann irgendwie nicht für mich annehmen oder auch so empfinden darf, weil jemand anders das zum Beispiel dann intensiver fühlt oder so oder die Band dann einfach schon besser kennt oder so. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach dieses fluide Gefühl dann irgendwann entwickelt, zu sagen, ich höre jetzt einfach Pop und hin und wieder mal sowas wie einen Linkin Park Song oder so, um in dieses gesellschaftliche Bild zu passen von, wie hat ein Mädchen sich zu verhalten, wie hat ein Mädchen auszusehen, was hat ein Mädchen zu mögen. Und gleichzeitig dann ja aber irgendwie auch damit dann so mich wieder wie in diesen kontrollierbaren Kokon ja irgendwie zu packen, sodass ich wieder nicht anecke, dass ich nicht abgelehnt werde, dass ich irgendwie ins Bild passe und mir ja auch gar keinen Kopf darum machen muss, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin.
Ja.
Das wird mir ja irgendwie alles von der Gesellschaft ja vorgegeben.
Mhm.
Und heute als Erwachsene eben genau da rauszubrechen und zu erkennen, dass man als Kind eigentlich schon genau die Interessen hatte, die man heute als Erwachsene wiederentdeckt, ich finde das immer wieder sehr beeindruckend und ich finde auch dieses Thema mit den Grenzen da drin, das ist höchst spannend, weil ich kann mir vorstellen, hätte ich das damals vielleicht schon verstanden und auch das gar nicht so, also von mir halt auch so weggedrängt, ich glaube, ich wäre damals schon so alleine gewesen wie jetzt. Es hört sich jetzt sehr einsam an, aber ist es nicht, also es ist gar nicht so düster gemeint, aber ich wäre halt nicht so überangepasst gewesen, dass ich keinen Freundeskreis von 50, 60 Personen plus irgendwie gehabt hätte, sondern hätte einfach auch mehr Fokus halt für mich haben können und hätte bei mir sein können und hätte mich halt auch einfach ehrlich kennenlernen können. Und das war einfach nie der Fall. Ich glaube, ich hatte als Teenager nie wirklich mal die Zeit, um bei mir anzukommen und halt auch herauszufinden, was ich zum Beispiel möchte.
Ja.
So, ich habe mich immer an dem orientiert, was meine Freundinnen oder meine Klassenkameradinnen oder sonst irgendwie, ich war immer im Außen. Ich habe immer nur beobachtet und das dann praktisch angenommen und auch wie so ein Richtungs- und Wegweiser irgendwie für mich genutzt. Und wenn dann halt eben diese Extreme kommen, was ich vorhin meinte mit Extremsituationen, da war ich dann immer sehr gefestigt.
Das ist spannend. Das ist wirklich spannend, weil bei mir war es tatsächlich so eine Mischung aus beiden. Weil es gibt schon so gewisse Kernthemen, da war ich einfach ich, bin es bis heute geblieben und deswegen kann ich auch bei ganz vielen Dingen wie beispielsweise musizieren und Musik.
Aber darf ich da mal ganz kurz reingrätschen? Natürlich konntest du auch du sein, wenn du nicht das Mobbing-Opfer warst.
Richtig.
Wenn du nicht ausgelacht wurdest für deine leidenschaftlichen Interessen. Weißt du, was ich meine?
Ein Punkt, der da, glaube ich, für mich mit reinspielt, ist einmal dieses typische patriarchale Ding von Jungen und Mädchen.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, gegenüber einem Jungen oder einem anderen Kerl sich lustig machen oder den als Mobbing-Opfer nehmen, ist immer eine andere Barriere gewesen, die da ist gesellschaftlich, auch schon in Kinder- und Jugendtagen, als gegenüber einem Mädchen zum Beispiel.
Mm.
Misogynie und alles drum und dran.
Naja, wobei, auch da muss man ja fairerweise sagen, es gab, also zu meiner Schulzeit, glaube ich, gab es mindestens genauso viele jungenhafte Mobbing-Opfer, die dann aber halt eben zum Beispiel zu einem wurden, weil sie mit solchen misogynen Strukturen gesehen wurden. Also im Sinne von, der wirkt zu feminin, der wird schwach, der wirkt wie eine Pussy, in Anführungszeichen. Dass dieses Konstrukt dann so rum funktionierte, wenn der Hass gegen Jungen gerichtet war.
Sowas auch, keine Frage. Ja. Also das gab es bei uns ja genauso. Aber was ich meine jetzt so innerhalb der Familie zum Beispiel, also es war schon so, ich war schon immer derjenige, der am meisten abgekriegt hat. Also es war schon so, dass auch Sprüche in meine Richtung regelmäßig gingen, innerhalb meiner Familie, weil ich eben halt nicht so typische Jungssachen mochte.
Mhm.
Dieses Thema traf auf mich definitiv zu, innerhalb der Familie.
Ja.
Also egal wie soll ich denn das sagen? Ich liebe Musik und singe gerne, seitdem ich denken kann, seitdem ich atmen kann. Meine früheste Erinnerung ist, mit 4 im Auto meiner Großeltern hinten drin zu stehen und irgendein Schlagerlied mitzusingen. Ich weiß sogar noch welches, Macho Macho war es.
Wahrscheinlich hast du da auch dein Trauma her.
Wahrscheinlich.
Er hasst aber Schlager. Ich verachte wirklich Schlager. Es gibt keine wirklich Musikrichtung, die er so sehr verabscheut.
Ich krieg da wirklich Puls. Aber das Lied habe ich inbrünstig mitgesungen. Ich habe mit 6, 7 angefangen zu singen, Gitarre zu spielen und so, ne? Und ich habe das auch gern gemacht, aber es wurde natürlich in dem väterlichen Teil und diesem maskulinen Teil meiner Familie total abgelehnt, dass da ein Junge sitzt, der ganz gefühlvoll Lieder singt. So, das war halt eher so ein Mädchending und nicht so ein richtiges Jungending. Ich mochte Fußball nie. Ich finde den Sport bis heute total langweilig. Da gibt mir nichts. So, wer es mag, schön. Aber ich habe das bei meinem Vater gesehen, also auch Onkels und so, wie die dann da hingen, Bier getrunken haben, Spiele, das Gekröle und bla, es ging mir nur auf die Eier. Ich habe bis heute keine Relation zu diesem Sport und werde sie auch nie finden und das ist fein. Und es gibt so viele Dinge, wo ich wirklich schon früh sagen konnte, das ist meins und das ist nicht meins.
Aber so. Vielleicht, also woran ich sofort denken musste, wo du das Thema gerade angefangen hast, vielleicht ist deine innere Resilienz dahingehend einfach schon von Kindheit an so gut ausgeprägt gewesen, dass du eben für diesen Teil für dich wirklich immer wieder entscheiden konntest, dass du dich da über jeglichen Gegenwind hinwegsetzen konntest und da einfach dranbleiben konntest.
Vielleicht war das auch so ein bisschen so meine eigene kleine Bastion, so mein Safe Space in mir selbst, ne? Und mit den Dingen, die ich mag.
Ja.
Und später ja auch Filme, dieses Flüchten, weil du Alkohol sagtest. Alkohol war natürlich ein absolutes Kompensations- und Fluchtding, auch als Jugendlicher.
Ja.
Aber sowas von. Und wenn ich mich erinnere, ab dem Zeitpunkt, wo ich viel draußen sein konnte, habe ich das auch genutzt, um so wenig wie möglich zu Hause zu sein. Unbewusst. Ich wusste das gar nicht, dass ich das deswegen mache. Aber rückblickend betrachtet, bin ich definitiv so viel bei Freunden gewesen, wie ich nur konnte und definitiv so viel draußen gewesen, wie ich nur konnte. Nicht nur, weil ich ein Teenie war, der sich entdeckt, sondern unbewusst auch, weil ich halt nicht zu Hause in diesem Stress sein wollte.
Ja, fühle ich.
Und ich kenne extrem viele Kinder in meinem Alter, denen das ähnlich ging.
Ja, kenne ich.
Und von daher, an gewissen Stellen ging das mit dem Grenzen setzen, aber gerade so im gesellschaftlichen Kontext mit dem People-Pleasing und Helfersyndrom und Co., da definitiv nicht. Und gerade wenn es halt um, wie gesagt, den Versuch, eine Beziehung zu einem Mädchen aufzubauen, damals hatte ich ja nur Mädchen auf dem Schirm, auch da war das Grenzen setzen null vorhanden. Und ein Punkt, an dem ich das auch super ausmachen kann, ist so dieses Ding, Diskussion mit der Beziehungspartnerin führen. War bei mir früher so ein Ding, wo ich am Anfang zum Thema XY meine Meinung gesagt habe oder den Standpunkt so hatte und mein Gegenüber dann nicht aufgehört hat zu argumentieren und immer wieder noch mit irgendwelchen anderen Aspekten und sonst irgendwas kam, war ich an dem Punkt dann irgendwann so schnell unsicher und so schnell in so einer Unsicherheit drin, dass ich dachte, ja gut, so gut wie du es erklärst und das, was du da beleuchtest und tralala, vielleicht hast du ja doch recht, dass ich dann letzten Endes auch die Meinung von anderen übernommen habe und meine eigene irgendwann untergegangen ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir zum Beispiel ganz, ganz sicher bin, dass das in dieser langjährigen Beziehung passiert ist, dass die ersten Jahre deswegen so gut liefen, in Anführungsstrichen, weil ich super, mega überangepasst war, ganz, ganz viel Eigenes abgelegt hatte, weggedrückt hatte oder wie auch immer, ob das Wutgefühle waren, Verletzungsgefühle oder auch eigene Hobbys wie Billard spielen, Dart spielen, keine Ahnung was. Das ist alles weniger und weniger geworden mit der Zeit, um für diese Beziehung da zu sein. Und genau das war aber auch der Grund, warum es irgendwann nicht mehr funktioniert hat.
Ja, weil du dich ja die ganze Zeit in eine Rolle gepresst hast, die du literally nicht bist.
Genau. Und es ist natürlich irgendwann implodiert und dieses Kartenhaus ist zusammengefallen. Stück für Stück haben sich da Teile Bahn gebrochen. Und das hat natürlich für mein Gegenüber dann so ausgesehen, oder Spekulation, muss für mein Gegenüber so ausgesehen haben, als hätte ich die ganze Zeit gelogen und nur was getan, was ich nicht bin. Was ein Stück weit bei manchen Dingen ja mit Sicherheit auch zugetroffen hat. Für irgendwelche...
Muss es ja.
Und für mich war das aber in dem Moment gar nicht greifbar und gar nicht... Ich habe das ja gar nicht geschnallt, was da mit mir passiert, was mit meinem Kopf passiert. Bis dann irgendwann dieser Burnout und dann irgendwann diese schweren Depressionen da waren.
Ja.
Wo mein Hirn dann wirklich gesagt hat, stopp. Und erst ab diesem Zeitpunkt konnte ich mit diesem Thema Grenzen setzen und mich abgrenzen vom Gegenüber. Und ob das jetzt Beziehung oder Arbeit ist, Arbeit, auch so ein Kontext. Alter, geballert ohne Ende, weil ich muss ja. Oh, Person, Kollege XY schafft ihn die Arbeit nicht, dann muss ich die ja jetzt noch machen. Ich habe nicht umsonst 60, 70 Stunden die Woche geballert, weil ich keine Grenzen setzen konnte.
Ja.
Also ja, voll mein Thema. Ja. Also wirklich eins, mit dem ich... Seitdem ich das begriffen habe, dass das halt mein Problem ist, dann angefangen habe, dran zu arbeiten, das anders zu machen.
Ja.
Ja, also bei mir, wie gesagt, gab es dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich das gemerkt habe, dass es Zeit wird, zu lernen, Grenzen zu setzen. Mhm. Gibt es bei dir irgendwie einen Punkt, wo du sagen kannst, so roundabout in der Zeit habe ich auch so einen Moment gehabt, wo es so Klick gemacht hat, oder hat sich das einfach entwickelt?
Ja.
Ja.
Also es gab auf jeden Fall einen Moment in meinem Leben, den ich rückwirkend betrachtend schon so als Kehrtwende betrachten kann und wo ich auch schon direkt im Anschluss auch sagen kann, es muss sich was verändern.
Mhm.
Aber mir war, glaube ich, in dem Moment gar nicht bewusst, was sich denn wirklich so im Detail verändern muss. Ja. Und zwar geht es darum, ich hatte das ja auch schon ein paar Mal jetzt angesprochen, dass ich ja auf der Arbeit vor ja mittlerweile 4 Jahren mal einen Zusammenbruch hatte, so Burnout-mäßig. Mhm. Und seitdem ja nichts mehr geht, also so beruflich betrachtet. Ich bin ja seit 4 Jahren jetzt raus aus dem Berufsleben. Ich habe einfach auf der Arbeit damals seit diesem Zusammenbruch gehabt. Ich bin, nur um das nochmal kurz aufzuholen, ich bin aus der Ausbildung raus ins Vollzeitangestelltenverhältnis, mhm. obwohl ich das ja auch eigentlich gar nicht wollte, weil ich wusste, ich kann das eigentlich gar nicht leisten, habe mich dann da aber irgendwie doch zu drängen lassen. Und ich bin dann einfach, ich glaube, irgendwas zwischen 3 und 6 Wochen nach Anstellung, bin ich einfach zusammengebrochen.
Mhm.
Es ging nicht mehr. Ich konnte auf der Arbeit nicht mal meinen Kugelschreiber halten.
Mhm.
Es war fertig. Mein System hat einfach gesagt, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Und ich habe mir damals dann gesagt, ich bin jetzt auch innerhalb der Ausbildungszeit so oft krankgeschrieben gewesen. So oft habe ich gefehlt und Co. Mein System kann nicht mehr. Es brennt und es brennt unter diesen Bedingungen aus, dass ich dachte, ich muss beruflich betrachtet jetzt wirklich so lange pausieren, bis ich auf einem Genesungsstand bin, nachdem ich wieder sagen kann, jetzt kann ich wieder arbeiten.
Mhm.
Vielleicht nicht in dem Beruf, vielleicht in irgendeinem anderen Bereich oder so. Und ich habe mir selber versprochen, du wirst nicht mehr arbeiten gehen oder du wirst erst ab dem Moment arbeiten gehen, wo du auch wirklich das Gefühl hast, du kannst es wieder leisten. Und das ist seit 4 Jahren nicht der Fall.
Mhm.
Also ich bin seit 4 Jahren sehr sicher mittlerweile in einem autistischen Burnout, wo ich einfach nicht mehr rauskomme. Weswegen ja auch die Diagnose dahingehend für mich so wichtig ist, damit ich gegebenenfalls nochmal eine spezifischere Therapie eben machen kann, die mir halt eben hilft, im Alltag insoweit zurechtzukommen, dass ich hoffentlich irgendwann auch nochmal wieder an beruflichen Kontext denken kann, weil ich natürlich mit Anfang 30, ich möchte jetzt nicht für immer Rentnerin sein.
Ja, Logo.
Und mir war aber damals gar nicht bewusst, was sich tatsächlich dafür alles verändern muss. Und natürlich hat das auch extrem viel mit dem eigenen privaten Umfeld zu tun. Und ich habe dann damals, ja, ich glaube so 1-2 Jahre danach oder so, ich habe irgendwann zum Beispiel auch so heftig Krach mit meiner Mutter dann gehabt, dass ich gesagt habe, es reicht.
Mhm.
Kein Kontakt mehr. Ich will jetzt nichts mehr von dir wissen. Ich brauche Abstand.
Mhm.
Und ich glaube, wir haben da dann, ich habe mein Erinnerungsvermögen.
Fühle ich.
Ich glaube, irgendwas zwischen einem halben Jahr und Jahr haben wir keinen Kontakt gehabt.
Mhm.
Und das war auch wichtig. Und dann gab es irgendwann ein Telefonat zwischen mir und ihr, wo ich habe alles auf den Tisch gehauen. Alles. Heftig unter Tränen, heftig unter Zittern. Ich war so aufgewühlt. Aber es musste raus. Ich habe so viele Dinge, die sie, und das muss ich leider so sagen, die sie falsch gemacht hat bei mir, habe ich benannt, ich habe sie klar adressiert. Ich habe natürlich auch Kontext gegeben. Natürlich habe ich auch ihre Seite mit einbezogen, dass ich verstehe, wie schwer es ist als alleinerziehende Mutter, die früh selber ihre Mutter verliert, die keine Unterstützung erhält, bla bla bla. Ich habe das alles runtergerattert. Ich habe alles in diesem Telefonat rausgelassen.
Mhm.
Und es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich meine Mutter derart emotional erlebt habe.
Mhm.
Das war auf jeden Fall zwischen mir und meiner Mutter und vor allem für unser Verhältnis ein sehr, sehr verändernder Moment. Und ich habe da auch das erste Mal meiner Mutter so extrem explizit sagen können, wie es für mich in Zukunft funktionieren kann und wie halt eben nicht.
Ja.
Ich habe da ganz klare Grenzen kommuniziert. Und seitdem läuft es richtig gut.
Mhm.
Also mal abgesehen davon, dass sich bei meiner Mutter im Privatleben ja auch Dinge verändert haben, die meiner Meinung nach dazu führen, dass sie mittlerweile eine ganz andere Betrachtungsweise für alle möglichen Lebensbereiche irgendwie hat.
Ja.
Dass selbst eine Freundin zu mir kommt und sagt so, keine Ahnung, auf meinem Geburtstag und das mitbekommt, wie meine Mom und ich miteinander umgehen und sie zu mir kommt und völlig herzerwärmt und total zufrieden irgendwie zu mir kommt und dann sowas sagt, wie, ja, ist voll schön und man merkt richtig, dass sie da was verändert hat. Mhm. Und also das war sehr, sehr schön, das als Feedback mal so von einer sehr außenstehenden Person zu bekommen, weil sie erlebt uns beide ja sehr selten zusammen. Und ja, ich bin natürlich auch glücklich über diese Veränderung und über die Wege, die das jetzt für uns dann irgendwie einschreiten konnte.
Ja.
Und gleichzeitig mache ich gerade eine Phase durch, die sehr belastend ist,
mhm.
weil ich zu einem Menschen, der mir sehr nahe stand und zu dem ich wirklich ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis hatte, den gibt es jetzt nicht mehr mhm. in meinem Leben. Also der lebt noch, bitte keine Panik.
Mhm.
Dem geht es körperlich und mental so weit gut, dass er noch hier auf dieser Erde weilt. Aber es gibt ihn halt nicht mehr in meinem Leben, weil auch dahingehend einfach so viel in, ich sag jetzt mal, unserer Historie passiert ist, mhm. dass es für mich einfach nicht mehr ging. Und man muss auch sagen, jetzt schlussendlich auch scheinbar für diesen Menschen.
Ja.
Es gab tatsächlich vor, boah, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, da gab es schon mal so einen Moment, wo wir uns verkracht haben,
mhm.
wo ich dann auch ähnlich wie bei meiner Mutter adressiert hatte, so, ich will keinen Kontakt mehr und ich muss jetzt erstmal hier für mich alles sortieren und bla. Und ich glaube, da hatten wir dann so ein halbes Jahr lang keinen Kontakt und dann kam die Person immer, was heißt immer wieder, also es kam immer so von der Seite, so unscheinbare Dinge,
ja.
so über Social Media.
Mhm.
Oder dann kam hier und da mal ein Anruf, der sehr unverbindlich mit irgendeinem anderen Thema war. Und irgendwie fing dadurch dann wieder der Kontakt an.
Mhm.
Und ich weiß noch, ich habe damals auch schon so zu meiner Therapeutin gesagt, ich habe so ein bisschen Angst, dass das eigentliche Thema gerade unter den Teppich gekehrt wird.
Mhm.
Weil gerade so ein vertrautes Verhältnis mhm. angefangen wird. Man hat wieder regelmäßiger Kontakt,
ja.
so nach einem halben Jahr gar nichts voneinander hören. Und dann habe ich irgendwann einfach mal die Situation ergriffen oder den Moment und habe dann halt der Person gesagt, du, es ist okay, wie es gerade ist. Aber ich will auf jeden Fall nochmal mit dir über diese Sache reden. Das geht für mich nicht, dass das unter den Teppich gekehrt mhm. wird. Und gleichzeitig bin ich jetzt gerade noch nicht bereit, darüber zu sprechen.
Mhm.
So ein bisschen ähnlich wie damals mit der Geschichte mit Shakira und mir, dass ich einfach sehr, sehr lange gebraucht habe,
ja.
um ganz klar sagen zu können, was brauche ich, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und das haben wir dann irgendwann auch nochmal nachgeholt. Und das war auch ein sehr, sehr emotionales Telefonat, wo wir aber beide letztendlich im Konsens zueinander gekommen mhm. sind. Und ich habe dieser Person auch ganz klar hier meine Grenze sagen können und auch sagen können, wenn du dieses und jenes Verhalten nicht ändern kannst und ich mir dir gegenüber nicht sicher sein kann, zum Beispiel Kritik zu äußern oder mal einen anderen Fahrtweg sozusagen aufzuzeigen,
mhm.
also nicht mhm. immer im Konsens mit dir zu sein. Ich möchte keine Angst vor deiner Reaktion haben müssen. Ich möchte mich sicher fühlen, meine Meinung, meine Ansichten, meine Beobachtungen mit dir teilen zu können.
Ja.
Und ich weiß, dass das für diese Person eine, also für sich selber eine lebensverändernde Entscheidung mit sich gebracht hätte, weil das etwas ist, was sehr, sehr tief verankert in ihr ist. Und dementsprechend wollte ich da auch nie einen Druck aufbauen nach dem Motto, du kannst das morgen perfekt.
Ja.
So, für mich war das eine Sache, die klar eine Entwicklung mit sich bringen musste. Und deswegen war ich auch, also mir war bewusst, dass so etwas Zeit brauchen wird. Und das ist immer wieder,
es
wird immer wieder Situationen brauchen, in denen man sich praktisch ausprobiert. Das ist so ein mhm. bisschen wie mit einer Expo. Ne? Mhm. Also du hast eine Angsterkrankung und du musst immer wieder mit kleineren Situationen anfangen, um dich Ängsten zu stellen. Und ähnlich war das halt für mich dann eben in diesem Kontext.
Mhm.
Und ich glaube, es waren so 1,5 Jahre, die ich dann immer wieder beobachten konnte bei mir, dass es immer wieder Situationen gab, in denen ich den Mund gehalten habe, weil ich wieder aus Furcht und aus Sorge und aus Angst diesem Menschen nicht ehrlich gegenüber gesagt habe, was ich in dem Moment eigentlich gedacht hätte. Und nicht nur, weil meine Ängste so verfestigt waren, sondern weil man anhand des Verhaltens der anderen Person gemerkt hat, es hat sich nichts verändert.
Mhm.
Und letztendlich gab es genauso eine Situation, dass durch eine Diskussion ein Streit entstanden ist, wo ich dann letztendlich gesagt habe, das funktioniert so für mich nicht. So, ich habe dir damals meine Grenze ganz klar kommunizieren können. Und es hat sich nichts verändert. Also gar nichts, nicht mal ansatzweise. Und das ist für mich kein sicheres Umfeld. Und ich möchte mich nicht mehr in Gegenwart Menschen, denen ich vertraue, unsicher und ängstlich fühlen.
Ja.
So, ich möchte ein sicheres Umfeld für mich haben. Und für mich war dann, es ist halt eine Person, der ich jetzt nicht immer sozusagen aus dem Weg hätte gehen können. Und dann war halt für mich klar zu sagen, ich möchte kein intimes Vertrauensverhältnis mehr zu dir haben. Aber ich wäre halt schon fein damit, wenn wir einfach nett miteinander umgehen und wie Bekannte sozusagen.
Wenn man sich halt begegnet, einfach wie Erwachsene.
Genau, normal miteinander zu aber halt, also ja. da würde von meiner Seite aus halt kein, ich hätte kein Bedürfnis mehr danach, Dinge anzuvertrauen und halt so ja. Klönschnack in dem Sinne halt zu halten. Mhm. Und mir war dann ein paar Monate später eigentlich auch klar, ich möchte eigentlich gar keinen Kontakt mehr. So, mhm. weil ich dann für mich, ich konnte in mich kehren, ich konnte die Sachen sortieren, ich habe gemerkt, ich will es nicht mehr, weil ich merke, dass bei diesen Menschen das mit dem Reflektieren und mit der Einsicht und auch mit der Bereitschaft, Dinge zu verändern, das ist Lichtjahre entfernt, gefühlt. Mhm. Und ich habe mich dann wieder, People-Pleaser wie ich war und auch von der Angst vor Ablehnung, so sehr darauf fokussiert, ich will diesem Menschen jetzt die Entscheidungsgewalt darüber geben, wie es weiterzugehen hat, weil ich diesen Menschen nicht unter Druck setzen möchte. Ja. Ich möchte diesem Menschen keine Entscheidung erzwingen, anstatt für mich klar in dem Moment ja schon lokalisieren zu können, ich habe doch eine Entscheidung getroffen. Warum stelle ich also das Bedürfnis eines anderen Menschen wieder über meins?
Ich kenne das aber. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich glaube, ein Punkt, der bei uns beiden da sehr stark mit reinspielt, ist auch der, dass wir unglaublich viel Empathievermögen besitzen. Wir können uns super in Situationen hineinversetzen vom Gegenüber. Gerade auch deswegen, weil wir diese Situation oder viele dieser Situationen auch selber schon im negativen Sinne erlebt haben.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist immer so dieser Grundantrieb immer gewesen. Und das ist es, seitdem ich denken kann, bis heute. Die Dinge, die ich schon erlebt habe, die mir wehgetan haben, die Schmerzen, die mir zugefügt wurden, die wirklich fiesen Dinge, die mir angetan wurden und Co., bin ich nicht in der Lage, einem anderen Menschen anzutun, weil ich weiß, wie scheiße die sich anfühlen. Mhm. Und dieses unter Druck gesetzt zu werden und dieses in die Mangel genommen zu werden und du musst jetzt und tralala, sind ja alles Dinge, die auch mir bekannt sind, also möchte ich das meinem Gegenüber nicht machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Mischung draus, so dieses People-Pleasing, was mit reinspielt, aber halt auch dieses, naja, ich will dem anderen ja nicht den gleichen Druck zufügen, das gleiche Leid zufügen oder so. Ja. Vielleicht ist das so eine Mischung irgendwie.
Das ist es nicht nur vielleicht, das wird es höchstwahrscheinlich sein. Ja. So, weil genau das waren ja auch meine Argumentationspunkte, zu sagen, ich möchte diesen Menschen nicht unter Druck setzen. Das impliziert ja, dass ich,
ja. Ne,
also genau.
Genau.
Und trotzdem ärgere ich mich so darüber, weil es geht doch dann gar nicht darum, den Menschen unter Druck zu setzen, wenn ich ihm meine Entscheidung mitteile.
Ja, das muss man aber auch erst lernen.
Ja. Und es ärgert mich halt deswegen so sehr, weil dieser Mensch halt eben dann, also ich konnte für mich diese Entscheidung schon so rund um, boah, ja Ende Dezember, Anfang Januar irgendwie so auf jeden Fall für mich greifen. Mhm. Und einen Monat später kam dann von dem Menschen auch mit einer sehr schwierigen Nachricht, eine Aggression ja. in sich Richtung von, es gibt keinen Kontakt mehr und auch keine Zukunft und aus dem Leben, aus dem Sinn und alles Mögliche. Mhm. Und ich habe mich so darüber geärgert, weil ich mir dachte, Charlene, du bist schon wieder in das gleiche blöde, toxische Muster gefallen, was du schon dein ganzes Leben lang mit dir rumträgst ja. und du hast es nicht erkannt.
Das ist aber halt so ein Punkt, der mir auch wichtig ist, wirklich, es ist gut, dass wir so darüber reden. Es ist wie mit allem, wir müssen Dinge lernen und um Dinge ja. zu lernen, müssen wir immer wieder Fehler machen. Das ja. ist leider so, unser Hirn funktioniert nicht anders. Mhm. Und deswegen, egal wie gut du bei dir bist, egal wie gut du lernst, Grenzen zu setzen. Und die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, sind ja auch super in Sachen Grenzen setzen. Mhm. Das sind ja ganz klare Grenzen setzen im Sinne von, das und das war's, du hast es klar benannt, das und das funktioniert in Zukunft nur so und so mit mir. Das ist ein ganz, ganz perfektes, klares Grenzen setzen.
Ja.
Und das kannst du in so vielen Bereichen, kannst du das gut hinkriegen und trotzdem wird dir immer wieder ein Moment passieren, wo du es nicht so gut hinkriegst. Der eine ist schwerer, der andere ist weniger schwer.
Das Ding ist, ich kann ja auch da wieder theoretisch betrachten, ich kann super aus der Vogelperspektive, ich wüsste, wenn ich in einem Monat oder zwei, wie lange auch immer das dauert, ich die schwarz auf weiß bekomme, auf Pisten, weiß ich auch nicht, was mir falsch ist. Aber ich kann so perfekt von oben drauf gucken, was, wie, wo, wer, warum, weshalb und wie auch immer. Und weiß ja, dass es wieder einmal dieses Angstgeleitete war. Es waren die gleichen Dynamiken, die dazu geführt haben, dass ich beim ersten Mal den Kontakt beendet habe, dass ich beim zweiten Mal den Kontakt beendet habe. Und obwohl kein Kontakt besteht, obwohl ja praktisch schon die Kluft ist da, stehe ich da trotzdem, so sinnbildlich gesprochen, und habe so viel Angst vor der Reaktion dieses Menschen, dass ich mich nicht traue, meine Entscheidung zu kommunizieren.
Ist aber in dem speziellen Beispiel, um das es hier geht, für mich auch aus der Vita, die ich von euch beiden kenne, Und so wie ich das die letzten 1,5 Jahre beobachten durfte und kennenlernen durfte, absolut logisch, dass da so eine große Angst da war. Weil dieser Mensch, egal wie nahe ihr euch standet, war aber auch viele Jahre ein Peiniger in Sachen psychische Gewalt. Das muss man einfach genau so klar benennen.
Ja.
Und dass da natürlich eine Angst ganz, ganz tief verwurzelt ist, wieder gepeinigt zu werden, wieder in diese Rolle reinzufallen.
Mhm.
Babe, voll normal.
Ja.
Und das ist ein Ding, ich glaube, das könntest du dein Leben lang in Sachen Abgrenzung lernen. Diese Angst wird nie ganz weg sein, weil das ist einfach, auch wenn es krass klingt, aber es ist ein Trauma, was da in dir steckt. Und Trauma ist ein Ding, das kannst du immer wieder bearbeiten, du wirst immer wieder eine Schicht abtragen können. Ob man es je ganz wegkriegt, ist trotzdem fraglich.
Ja.
Ne? Und deswegen.
Das ist das, was ich meine. Es gibt diesen einen Teil von mir, der kann da so super drauf gucken und kann das einordnen und kann es sich erklärbar machen und kann es dann auf der Ebene greifen. Und ein anderer Teil von mir ist, wie so viele andere Autisten es auch sagen, ich habe keine Ahnung, wie soziale Interaktion funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, wie mein menschliches Wesen funktioniert. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Ist es mein Arm? Also so komplett irgendwie überfordert mit allem halt zu sein, weil man es irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich gegriffen bekommt und auch keine Begriffe dafür findet. Ja, und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum ich so lange dann immer brauche, um zum Beispiel diesen Abstand zu gewinnen oder halt generell Entscheidungen zu treffen.
Ja.
So.
Macht auch voll Sinn. Das ist aber auch so ein Ding, was ich von mir kenne, dieses dadurch, dass ich nie gelernt habe, gesunde Konflikte zum Beispiel zu führen.
Hm.
Ich habe ja immer Konflikte vermieden. Durch dieses People-Pleasing, durch dieses Überangepasstsein, durch dieses Masking und.
Man ist ja so extrem harmoniebedürftig dadurch.
Genau. Ja. So, das ist ja das schöne Wort dafür, was man sich selber nimmt. Ich bin so harmoniebedürftig, aber eigentlich steckt dahinter Konfliktscheu.
Ja.
und ein paar andere Dinge auch noch. Aber es ist halt einfach dieses, wenn ich dann in Konflikte geraten bin oder in Konflikt auch, es geht mir auch heute noch so, wenn Konflikte da sind, ich merke sofort, wie ein Unwohlsein in mir aufkommt. Ich merke sofort, wie mein Herz anfängt zu rasen. Ich merke einen Knoten in der Brust, ich merke Hitze in der Brust. Das sind alles Dinge, wo ich mit dem Kopf während der Konfliktsituation gegenarbeiten muss und mir versuchen muss, klarzumachen, das ist jetzt nur ein Konflikt. Du verlierst jetzt nicht deswegen die Beziehung zu diesem Menschen komplett.
Also du darfst es auch so aussprechen, wie es ist. Es ist eine Angstreaktion.
Ja, eine komplette Angstreaktion.
Es ist eine Angstreaktion, weil dann ja auch, also das sind ja die gleichen Strukturen, die damals als Kind dazu geführt haben, dass du in diesen Überlebensmodus gehen musstest.
Genau.
Das ist ja literally, also das, was du beschreibst, ist ja der Inhalt einer Angstattacke oder einer Panikattacke. Mhm. Dass du anfängst, diese körperlichen Beschwerden bei dir wahrzunehmen oder Befindlichkeiten.
Ja.
Und daraus entwickelt sich es dann halt eben.
Genau.
Ja.
Und dass man aufgrund solcher Ängste und so einer, also dieser Angst vor einem Konflikt, dann natürlich auch Fehler macht einfach.
Mhm.
Und sich wieder Dinge einschleichen, die man eigentlich schon geschafft hat, mal abzulegen.
Ja.
Es ist leider einfach so.
Ja. Ich glaube, es kommt auch vor allem dann auf die Dynamik an. Also, oder nicht auf die Dynamik, sondern auf die Bindung, die man zu dem Menschen hat. Also
total.
Ich glaube, je weniger Bindung und je weniger Befürchtung vor sozialer Ächtung oder Ausgrenzung oder sowas da ist, desto besser kann man da auch einfach drüber stehen. Also ganz ehrlich, wenn mir ein Typ hinten, weiß ich nicht, bei Rewe an der Kasse mit dem Einkaufswagen in die Hacken fährt, dann fauche ich den noch an.
Mhm.
Das ist mir mittlerweile so egal, da stehe ich so dermaßen drüber.
Ja.
Aber das gleiche Empowerment bei einer Person, die mir nahesteht, ey, ich weiß nicht.
Und ich stelle hier jetzt mal eine ganz riskante Behauptung auf und sage, das geht bestimmt dem Gros der Menschen so.
Ja,
das ist einfach so. Je näher uns eine Person steht, also gerade BeziehungspartnerInnen und Co., desto schwieriger ist es da, Grenzen zu setzen. Desto schwieriger ist es da, wirklich sein Ich zu wahren so, und bei sich zu bleiben. Das ist einfach so.
Ja.
Und da spielt natürlich dann auch wieder ganz viel, und das habe ich zum Beispiel feststellen können, die Connection, die man miteinander hat, eine Rolle.
Mhm.
Da geht es jetzt nicht nur um den Beziehungsstatus als solchen, das ist mein Partner oder das ist ein Freund oder weiß der Geier was oder Mutter, Bruder, whatever.
Nachbar.
Sondern da geht es ganz, ganz viel dazu, wie ist man miteinander connected. So.
Mhm.
Also ich merke das gerade, was dieses hochsensible Thema angeht, wenn ich natürlich die Emotionen meines Gegenübers super krass mitspüre, während mein Gegenüber die spürt.
Mhm.
Ist das nochmal ein ganz anderer Schnack, da dann auch eine Grenze zu setzen, weil das verschwimmt alles so, es verfließt alles so.
Ja, es ist schwierig, bei sich zu bleiben.
Genau, es ist super schwierig, bei sich zu bleiben. Und deswegen ist ja gerade auch dieser Punkt, und das ist ja auch so dieses Ding mit räumliche Trennung so wichtig, ne? Was wir schon mal hatten, so beziehungstechnisch. Abstand zu einem Menschen zu gewinnen, einfach mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt wirklich den Abstand für ein paar Tage, um wieder bei mir anzukommen. Mhm. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann es nicht anders sagen. Und das ist ja ein Ding, das geht uns beiden ja so.
Ja, ich habe gerade so mit dem Kopf geschüttelt und ich habe gerade wieder eine Erkenntnis gehabt. Mhm. Ich will nicht immer hier alles so komisch lenken, aber ich beschäftige mich ja gerade sehr, sehr viel mit dem Thema Autismus wegen der Diagnose, die ja auch bald ansteht oder dem Verfahren zumindest. Und dieses Thema Empathie, dieses Thema hochsensibel sein im Sinne von die Gefühle des anderen dann ja auch so wahrnehmen und zu spüren und sich so gut in diese andere Person hineinzusetzen zu können, ist mir gerade was bewusst geworden. Und zwar, dass ich es ganz oft schon beobachten konnte, dass ich glaube sogar erst vor ein paar Stunden, wo wir hier am Tisch gesessen haben und über die nächsten Folgen gesprochen haben bei dem Thema, dass in dem Moment, wo ich eine Diskussion oder einen Konflikt mit einem Menschen habe und merke, dass bei mir wirklich gerade so hart eine Grenze erreicht ist oder ich es derart nicht verstehe oder auch nicht verstehen möchte oder also dass man bei mir praktisch gerade auf eine Mauer trifft, da ist überhaupt nichts mit Empathie. Mhm. Überhaupt nicht. Ich bin dann nur bei mir und ich bin dann auch aggro und das merke ich sowieso irgendwie ganz oft, so sobald irgendwie ich dann auch nur Dinge manchmal gefragt werde, die gerade für mich in der Situation nicht passen oder so. Ich merke dann immer so ein Wutpotenzial in mir. Und Leute, ich hoffe, ich kriege diese Diagnose, damit ich eine Scheißtherapie machen kann, damit ich mich endlich besser verstehe. Aber das ist wirklich eine ganz bewusste Entscheidung dann für mich. Ich muss Empathie zeigen. Mhm. Ich muss jetzt empathisch sein. Ich muss mich jetzt in den anderen hineinversetzen. Und ich glaube, ich habe das schon so sehr für mich verinnerlicht und angenommen als Muster, die Welt zu verstehen oder als Strategie, die Welt zu verstehen, dass ich wahrscheinlich Empathie, also das, was man unter Empathie versteht, nicht als solches Muster erkenne, dass es wie so eine Art Tool für mich ist, das ich nutze, um in solchen Situationen schlichtend zu sein oder einfühlsam zu sein oder dass die Situation, wie gesagt, halt eben dann nicht eskaliert oder sowas, aber dass ich vielleicht gar nicht wirklich empathisch bin, sondern also auch nicht so tue, aber irgendwie ja doch, weil
ich weiß, was du meinst.
Es ist so praktisch dieses Rollenverständnis, so dieses, du hast die ganze Zeit so für dich dieses Abblocken und dieses, nee, das ist jetzt aber nicht so, also das verletzt meine Gefühle und das ist nicht in meinem Weltverständnis oder Konflikt halt, ne, irgendwas passiert da und du bist jetzt gerade für dich selber an einem Punkt, wo du sagst, nee, hier ist eine Grenze für mich erreicht. Und dann im Anschluss merkst du erst, Moment mal, du bist gar nicht auf den anderen eingegangen, du hast gar nicht nachgefragt, du hast gar nicht mit einbezogen, wie es dem Menschen jetzt gehen könnte. Irgendwie ist die Situation gerade komisch, die Atmosphäre fühlt sich irgendwie seltsam an. Also du gehst wieder so extrem analytisch daran, dass ich mich gerade wirklich frage, bin ich eigentlich wirklich empathisch oder ist es einfach nur das Verständnis, ein Muster zu erkennen oder wieder so eine Abfolge irgendwie im Kopf zu haben?
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Deswegen sage ich ja, ich brauche einen Therapeuten.
Total. Also das ist tatsächlich so ein Ding, da bin ich leider mit Autismus nicht bewandert genug oder habe mich da nicht genug belesen. Also du hast ja schon deutlich mehr Infos zu eingesaugt.
Ja, ich habe halt letztens von einer Autistin, die auch ADHS hat, genau so einen Post dazu gelesen. Dass sie auch die ganze Zeit dachte, sie ist super empathisch. Dabei ist das nur das Verständnis von Empathie, was sie eben in diesen sozialen Situationen dann anwendet, weil sie es sich selber so beigebracht hat.
Das kann super gut sein. Das kann super gut sein.
Das würde gerade meine ganze Welt auf den Kopf stellen, weil ich von mir immer super krass überzeugt war, ein krasser Empath zu sein.
Ich glaube aber, das eine schließt das andere nicht aus, weil ich denke, du kannst super empathisch sein, bezogen auf ganz, ganz viele Dinge und auf ganz, ganz viele Situationen. Aber so eine Konfliktsituation im sozialen Interagieren miteinander ist ja nochmal ein ganz anderes Ding für einen Autisten, als dieses generell mitfühlen können. Nur weil du in dieser Situation vielleicht diese Empathiefähigkeit gerade gar nicht hast, sondern da sofort dieser Riegel runtergeht und dieser Abwehrmechanismus und du dann dich an dieses empathische Verhalten erinnern musst, heißt das ja nicht, dass du nicht allgemein nicht empathisch sein kannst. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Behaupte ich jetzt mal.
Und wollte ich gerade sagen, genau das ist nämlich das, was ich in dem Kontext gerade oder auch schon, ich glaube, seit längerem nicht eingeordnet bekomme, aber es von mir halt auch so weggedrängt habe, weil ich sämtliche soziale Situationen gerade mit dieser Empathie für mich ja irgendwie verstanden habe. Ja, ist super schwierig. Und es ist natürlich auch gerade mit diesem Thema, was wir dann jetzt heute haben, mit so diesem Thema Grenzen setzen, nochmal schwieriger, weil ich vielleicht dahin geht ja dann trotz so viel Therapieerfahrung vielleicht ganz oft ja auch Dinge dann doch für oder mit dem anderen entschieden habe, weil mein Verständnis von Empathie in Anführungszeichen, ich vergesse immer, das ist ja ein Podcast, das sehen ja nicht alle zu, größer war Also die Anwendung dieses Musters war größer, als bei mir zu bleiben und für meine Bedürfnisse einzustehen.
Gut möglich. Bei mir ist es zumindest, also ich kann im Vergleich dazu, zu dem, was du beschreibst, also für mich ist es das Positive in unserem Miteinander, dass du so eine krasse Ablockreaktion hast, weil die lässt mir gar keinen Spielraum im Sinne von, dass da irgendwas miteinander verschmelzen könnte und ich da irgendwas missverstehen könnte oder irgendwas für meins halte, was eigentlich deins ist.
Mm.
Das funktioniert in diesem Muster gar nicht, weil das bei dir so, das ist einfach so, nee, so, weißt du, das ist einfach so, so. Und es mag vielleicht total harsch wirken an mancher Stelle und für den einen oder anderen wäre das bestimmt total nicht nachvollziehbar, dass man damit gut umgehen kann.
Und auch mega unhöflich.
Total, so. Aber für mich ist das immer so, ich erwische mich in manchen Momenten, wo ich auch dieses von wegen, ja okay, jetzt hätte man auch netter sagen können, Feeling da ist. Aber gleichzeitig auch so diese Dankbarkeit für, okay, es ist eine klare Abgrenzung, ich brauche mir gar keinen Harten machen. Ich muss hier überhaupt nicht für mein Gegenüber mitdenken. Ich muss hier überhaupt nicht für mein Gegenüber jetzt darauf achten, dass es eine Grenze von sich einhält und dadurch mich selbst vergessen.
Und vor allem Authentizität.
Ja.
Das bin einfach ich.
Genau.
Ich mache mir in dem Moment keine Gedanken darüber, ob es nett, höflich, respektvoll formuliert ist, weil ich nur das annehme, was ich höre.
Genau.
Und wenn du mich wie, ich komme hier rein und ich bin noch gar nicht in dieser Situation, noch gar nicht richtig übergegangen von, ich ziehe mir meine Jacke aus, ich komme an, ich will jetzt was frühstücken. Und du fragst mich, ob ich Butter zu meinem Croissant haben möchte und ich sage, was für Butter, ich nehme nie Butter. In genau diesem gleichen Ton, mit genau der gleichen Gestik und Mimik und wie auch immer, dann mache ich mir keinen Kopf darum, wie das von mir aus jetzt rüberkommt, weil es einfach authentisch ist. Das bin einfach ich. Und ich fühle es so sehr, wie du das gerade beschrieben hast, mit diesem, dass andere das dann vielleicht auch als respektlos, unhöflich oder, oh Gott, das war jetzt aber seltsam formuliert aufnehmen, weil so im großen normativen Kontext nicht miteinander gesprochen wird.
Richtig.
Und auch nicht Grenzen kommuniziert werden.
Genau.
Wie oft haben wir das, dass wir irgendeine random Situation haben und du fragst mich, wie hört's, und ich sage einfach, nö. Nee, kein Bock. Also manchmal kommt ja nicht mal ein Wort raus. Manchmal ist einfach nur irgendeine Bemerkung, irgendein Laut, irgendein keine Ahnung.
Eine Geste im Blick oder whatever. Das ist auf jeden Fall abgrenzend an der Stelle, funktioniert bei dir dann wirklich super.
Aber auch erst seitdem ich das für mich verstanden habe, dass es okay ist. Und das ist tatsächlich ein Teil, der in unserer Beziehung erst entstanden ist. Weil ich habe wirklich noch in keiner anderen Beziehung, egal ob es jetzt in einem Verwandtschaftskontext oder mit FreundInnen gewesen ist, ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie jetzt in unserer romantischen Liebesbeziehung.
Mhm.
Ich bin wirklich zum allerersten Mal fast zu 100% so, wie ich bin.
Mhm.
Das konnte ich vorher noch nie. Und ich glaube, genau deswegen ist es auch für mich so, na, wertvoll sowieso, aber so einfach, so leicht ich zu sein, weil ich mir gar keine Gedanken, also fast nicht, ne, das ist jetzt auch wieder zu schnell gesagt, aber so gut
keine
wie nie
Frage.
Gedanken darum mache, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch, hätte ich das so, mache ich dies, mache ich das, muss ich das. Natürlich, dieser Apparat ist immer an, das ist wie so eine Maschine, die immer auf Autopilot läuft, die da gedanklich immer abgerattert wird. Aber es gibt einen Unterschied, ob du diese Maschine lauter werden lässt und danach auch läufst. Jedes Unternehmen, das wir irgendwie machen, da ist die immer an und auch sehr laut.
Mhm.
Aber wenn wir beide zusammen sind, nur hier unter uns, ist die sehr leise und dann kann ich die auch gut ausblenden. Und das ist für mich etwas extrem Wertvolles. Und das hat für mich ja aber auch erst funktionieren können, indem ich mich habe kennenlernen können, indem ich für mich ja auch habe adressieren können, was brauche ich, was will ich nicht, womit kann ich in der Beziehung zum Beispiel auch gar nicht.
Mhm.
Und ich brauche halt dementsprechend auch jemanden, der diese Grenzen einhalten kann und der ja aber auch bei sich so gefestigt ist und so reflektiert ist, dass der das aushalten kann.
Mhm.
Und das hat halt mein Leben lang nicht funktioniert, weil ich nicht auf diese Menschen getroffen bin und gleichzeitig aber auch mich selber immer wieder verstellt und in irgendwelche Rollen gedrängt habe, die ich ja gar nicht war. Also sehr unauthentisch.
Und ich kann das alles, so wie das jetzt zwischen uns funktioniert und die Dinge, die von dir kommen, die ich jetzt einfach so annehmen kann und wo ich halt so gefestigt bin und das gar nicht persönlich nehmen oder so, kann ich halt auch erst durch die Beziehungserfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe.
Ja.
Vor 20 Jahren hätte ich das auch noch nicht gekonnt. Vor 20 Jahren wäre mir das Harsche, das Forsche manchmal auch total als persönlicher Angriff empfunden gewesen. Ne?
Ja.
Und das einfach durch Lernen habe ich da hinfinden können, dass das einfach so gut passt und dass das so gut funktioniert und dass es einfach so lockerflockig läuft und so easy ist.
Ja.
Weil ich einfach mittlerweile weiß, wer ich bin, ich bei mir bin, ich auch mittlerweile mich gut abgrenzen kann bei vielen Dingen.
Mhm.
Natürlich nicht bei allen und auch immer wieder ne, Dinge einbrechen, wie es nun mal so ist.
Mhm.
Aber ja, weil das an der Stelle zumindest so im Beziehungskontext ich da mittlerweile sehr klar bin, was das angeht. Und ich da wirklich in den meisten Bereichen gute Grenzen habe. Hier und da merke ich auch noch, dass der People-Pleaser durchkommt. Mhm. Hier und da merke ich auch noch, dass Verlustängste mal durchkommen oder wie auch immer. Ne? Oder die Sorge, das und das anzusprechen oder so. Und ich dann doch drüber nachdenken muss, dass ich es wirklich tue. Mhm. Das kommt alles immer wieder durch. So. Aber es ist halt einfach mittlerweile eine gewisse Erfahrung da und ein gewisses Settlement da bei ganz, ganz vielen Dingen, dass das halt so gut funktioniert und dass es halt einfach so klar ist. Und ich dieses Klare mittlerweile so zu schätzen weiß einfach. Mhm. Ne? Weil ich komme halt, wie gesagt, nicht in diesen Modus rein, dass ich dich bemuttern muss, dass ich dich bekümmern muss. Weil ich war immer die Mutti für alle, mein Leben lang.
Ja.
Das muss ich bei dir nicht. Ja. So. Das kann ich, wenn ich das will. Und in gewissen Situationen kann ich die Schulter für dich sein, wenn du die brauchst. Aber ansonsten machst du dein Ding. Lass das, ich bin selbstständig. Ja, so Standardsatz.
Unabhängig.
Genau, ich bin unabhängig, lass mich in Ruhe. Voll fein, mega Entlastung für mich. Und ein Punkt, wo ich das zum Beispiel heute immer noch habe, dass ich mit dem Grenzen setzen für mich selbst Probleme habe, ist in meinem eigenen Arbeitskontext im Sinne von Dinge, die ich tun möchte und tun kann. Mhm. Also ich bin ja mittlerweile so aufgestellt, dass ich, ja, ich mache jetzt dieses Studium, um später meine Musik produzieren zu können, das vielleicht auch für andere zu tun, das vielleicht auch im beruflichen Kontext tun zu können. Dann arbeite ich noch als Sprecher, dann arbeite ich noch als Musiker. So, das sind ja so die drei Sachen, die ich gerade mache. Und da so zu merken, dass ich mich da auch oftmals echt übernehme einfach und viele Situationen entstehen, wo ich doch wieder nicht gut auf meine Grenze mir selbst gegenüber geachtet habe. Doch nicht geschafft habe, nur ein privates Treffen pro Woche reinzumachen, weil ich weiß, das Pensum der anderen Sachen ist zu hoch. Oder doch nicht geschafft habe zu sagen, nee, den Sprecherauftrag muss ich jetzt ablehnen, weil ich dann doch scharf auf die 10 Euro war. Keine Ahnung, ne? Also das ist so ein Ding, wo ich zum Beispiel echt so ein Everyday Struggle habe. Und da spielt auch natürlich dieses Strukturding mit rein, was mir unglaublich schwer fällt. Was ich habe viel Disziplin. Ich habe mir mit ganz, ganz viel Arbeit, ganz, ganz viel Disziplin angearbeitet, schon in jungen Jahren, weil ich gelernt habe, das muss ja so sein. Und weil ich gelernt habe, mit Disziplin in gewissen Dingen mich durchmuscheln zu können und gewisse Dinge doch hinzukriegen. So. Aber was ich nie schaffe, ist on time zu sein. Ich bin immer auf dem letzten Drücker. Immer. Ich schaffe immer erst, ich schiebe Sachen so lange, bis sie nicht mehr zu schieben gehen. So. Kennst du, ne? So. Genau. Und ich krieg's an manchen Tagen hin, eine gute Struktur zu haben, aber dann habe ich eben halt auch solche Tage mit diesem tollen Hyperfokus, wo ich dann mehrere Stunden ein Stück etwas ballere und an anderen Tagen kriege ich das gar nicht hin. Und ja, da ist dieses Grenzen setzen mir selbst gegenüber und meinen eigenen Wünschen gegenüber, was ich alles können möchte und schaffen möchte. Das ist, glaube ich, ich bin my own worst enemy an der Stelle, glaube ich. Das ist wirklich so ein Ding, was mein daily struggle ist.
Und um das jetzt noch weiter auszuführen, wenn du dann so überfordert von all deinen Verpflichtungen, von all deinen Wünschen für den Tag, für all deine Hoffnungen für den Tag so overwhelmed bist, dass du in eine Paralyse gerätst und einfach gar nichts tust. Willkommen im Leben eines ADHSler. Ich kenn's. Bisschen zu gut.
Ja, und das ist halt so dieses Ding. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich jede Menge von unseren Erfahrungen berichten können.
Ja, also ich finde, es sind klar, so ein paar Bereiche sind ein bisschen zu kurz gekommen. Also zum Beispiel der Bereich rund um den Arbeitsplatz. Da habe ich jetzt nur eine kleine Anekdote zu fallen lassen. Aber auch da der Reminder an alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, das funktioniert da genauso. Also Grenzen setzen ist nicht nur ein Thema für den privaten Bereich, im beruflichen sogar noch viel, viel mehr, weil wir sehen ja, für mich hat ja dieses ganze Berufliche erst zu, also diesen Punkt mit einem Burnout, wann dieser Ausbruch, dieser Error, dieser, wir ziehen den Stecker jetzt, der kam ja im beruflichen Kontext. Nicht ausschließlich wegen des beruflichen Kontextes, das ist es fast nie. Es sind meistens irgendwie mehrere Komponenten, die zusammenspielen oder stattfinden müssen, damit ein Mensch nicht mehr kann oder krank wird. Ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und trotzdem ist es natürlich im beruflichen Kontext genauso wichtig, da auf seine Grenzen zu achten. Sei es, dass es nur damit anfängt, dass nicht ständig Sachen auf deinem Arbeitsplatz einfach abgelegt werden oder weiß ich nicht, dass du irgendwie das Gefühl hast, Leute oder deine KollegInnen reden irgendwie weniger mit dir als mit anderen KollegInnen, also Dinge halt anzusprechen oder wie auch immer, seine Stunden zu reduzieren, vielleicht auch hochzugehen, wenn man nicht ausgelastet genug ist. Es kann ja alles Mögliche irgendwie geben. Aber da halt eben zu gucken, ist mein Arbeitsumfeld auf mich ausgerichtet? Passe ich da überhaupt rein? Ist genauso wichtig wie zu gucken, ist der Freundeskreis, in dem ich mich befinde, passend oder.
Immer. Also auf jeden Fall ist Grenzen setzen unglaublich wichtig für deinen eigenen Selbstwert. Das ist wichtig für dein Selbstwertgefühl, damit du überhaupt ein Selbstbewusstsein als solches entwickeln kannst. Wenn du keine Grenzen setzt, wirst du natürlich immer wieder überfahren, weggebuttert und du wirst immer übergangen werden. Ne? Deswegen ist Grenzen setzen, egal in welchem Lebensbereich, einfach so essentiell.
Ja.
So, dass man wirklich, ich fand diesen Spruch so geil, Grenzen setzen ist quasi zu zeigen oder festzulegen, wo du aufhörst und der andere beginnt. Ich finde diesen Satz einfach so schön, weil der genau das trifft, was es ist.
Ja. Ne? Und um das Intro nochmal so ein bisschen zu wiederholen, es hat rein gar nichts mit Egoismus zu tun, Grenzen zu setzen.
Ja.
Es gibt auf Social Media gerade, oder ich weiß gar nicht, wie ich das erstmal wahrgenommen habe, aber auch genug Leute, die fairerweise und auch wichtigerweise darauf hinweisen, dass dieses Thema Grenzen setzen teilweise auch einen toxischen Zug annimmt. Also ne, solche Sachen wie, ich gehe nicht auf den Geburtstag meiner besten Freundin, weil ich heute keine Lust dazu habe.
Mhm.
Das übersteigt meine Grenzen. So, schwierig.
Mhm.
Ne? Also wenn man soziale Bindungen oder Ereignisse, wie zum Beispiel, man geht dann auch nicht zur Hochzeit oder so ein Zeugs. Schwierig, ganz schwierig. Haben wir ja auch gerade ein Beispiel, ne? Es steht ein Geburtstag bevor, der zu einer Uhrzeit stattfinden soll, der eigentlich so gar nicht in unseren Bedürfnissen liegt. Und trotzdem gucken wir, dass wir es möglich machen können.
Ja.
Ne? Grenzen sind auch manchmal ein wenig verschiebbar, solange sie halt eben nicht den Kern in einem erschüttern.
Richtig.
Und dementsprechend hat das Thema Grenzen setzen absolut gar nichts mit Egoismus zu tun. Es ist, ich bin chronisch online, Leute, es ist das fucking bare minimum. So.
Es ist halt ein Unterschied, ob ich gesund Grenzen setze und trotzdem in der Lage bin, hier und da Kompromisse einzugehen.
Ja.
Oder ob ich, wie wirklich egoistische Menschen das machen, alles nur zu meinem Gutdünken zu laufen habe.
Ja.
So,
genau.
Ne, das ist ein Riesenunterschied einfach.
Absolut.
Und auch das ist, war bei mir, glaube ich, auch früher so ein Punkt, dieses Egoismus-Ding. Das fand ich immer scheiße, deswegen wollte ich so auch nicht sein.
Mhm.
Und natürlich ist mir da deswegen auch Grenzen setzen schwerer gefallen.
Mhm.
Aber genau das darf man unterscheiden.
Muss man sogar.
Unbedingt.
Ja.
Ja. Und ja, ein Punkt, der mir da auch noch wichtig ist, ist dieses Thema Energie. Social Battery. Das ist ja gerade als neurodivergenter Mensch ein Thema. Wenn ich halt keine Grenzen setze und halt nicht sage, okay, also auch gar nicht in der Lage bin, nachzuspüren, ist jetzt meine Grenze erreicht, habe ich ja auch das Problem, dass ich stundenlang unter Menschen verbringe und dann mich wundere, warum ich eine Woche lang nichts mehr hinkriege.
Und da an der Stelle ganz wichtig, wenn ihr so verkopft seid wie ich oder ja auch Mike ganz oft.
Gar nicht.
Es
Lüge.
Fällt ja, es fällt ja ganz oft schwer, sowas wie Grenzen auszumachen. Keine Ahnung, stellen wir uns jetzt mal vor, du bist mit ein paar Freunden im Café und dann sollst du feststellen, ob eine Grenze erreicht ist. Ist nicht immer ganz so einfach. Von daher, vielleicht fällt es an der Stelle, gerade mit dem, was du gerade beschrieben hast, einfacher, auf seinen Körper zu hören. Hast du zum Beispiel gerade einen angespannten Nacken? Hast du mulmiges Bauchgefühl? Schnürt sich dir der Hals? Kriegst du Kopfschmerzen? Bist du vielleicht mit den Fingern nervöser? Hibbelst du mehr rum oder sowas? Das sind alles Anzeichen oder können alles Anzeichen dafür sein, dass du dich gerade in der Situation nicht mehr ganz so wohl fühlst und auch sowas wie, dass du das Gefühl hast, du musst deine Augen mehr anstrengen.
Du wirst müde.
Oder du kriegst irgendwie gar nicht mehr gehörstechnisch richtig mit, was um dich herum passiert. Das sind ja alles Dinge, die so ein bisschen auf eine Erschöpfung hinweisen und das sind Anzeichen, dass Grenzen bei dir erreicht sind und dass du vielleicht gehen solltest oder die Umgebung sollte vielleicht auch gewechselt werden. Manchmal reicht das auch schon. Ich habe nämlich letztens nochmal ein altes Skript von uns reingeguckt, da bin ich nochmal auf das Thema mit der Löffeltheorie gekommen. Und nee, gar nicht. Es war in dem Autismusbuch, was ich gelesen habe. Da wurde nämlich das Thema mit den Löffeln, ne, wie ich es ja schon mal erklärt hatte, wurde nämlich aufgegriffen. Und da kam mir nämlich auch der Gedanke, ja, wir haben dieses Kontingent an Löffeln pro Tag, aber es heißt ja nicht, dass wenn das aufgebraucht ist, dass es dann gänzlich weg ist und dass du danach dann einfach umkippst. Es geht ja natürlich auch darum, die Löffel abzuwaschen. Und abzutrocknen und wieder in die Schublade zu legen, dass du wieder Löffel zur Verfügung
Schönes
hast.
Bild.
Und das funktioniert ja, indem du zum Beispiel aus der Situation rausgehst und vielleicht mal durchatmest. Du sollst jetzt nicht unbedingt einen Baum umarmen, kannst du machen, wenn du willst, aber vielleicht eine Runde Yoga, kurz einfach auch mal nur durchzuatmen oder so. Vielleicht streichelst du deinen Hund, deine Katze oder sonst irgendwas. Einfach runterkommen. Und in dem Moment tust du was für dich. Man kann sich wieder ein bisschen resetten und kann vielleicht nicht fünf, aber einen Löffel wieder irgendwie in die Schublade packen und wieder ein bisschen mehr Energie sammeln und ja.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, Situationen irgendwie verändern ist auch schon oftmals sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ne? Und das ist halt, Grenzen gibt es ja auf jeder möglichen Ebene. Es kann emotional sein, wenn Freunde dich anrufen, denen es gerade übelst kacke geht und du hast aber selber gerade keine Energie und spürst das, dann wirklich einfach zu sagen, ey, ich höre dir grundsätzlich gerne zu und bin gern für dich da, aber ich habe leider gerade die Energie nicht. Können wir das zu Uhrzeit XY machen oder morgen oder wie auch immer? Auch das ist ein Grenzen setzen, ne? Weil es bringt ja dem Gegenüber auch nichts, wenn du eigentlich gar nicht emotional verfügbar bist.
Und es bringt vor allem dir nichts. Also Total. Ich kenne das und das wäre auch immer meine Argumentationsstrategie, dann zu sagen, ne, der andere hat auch nichts davon, aber an erster Linie hast du nichts davon.
Richtig. So. Und da ist es wirklich wichtig, einen gesunden Egoismus zu entwickeln an dieser Stelle. Und das musste ich auch erst lernen. Und seitdem ich das gelernt habe und das in, sagen wir mal, mittlerweile 90% der Fälle gut angewendet bekomme.
Sicher, dass es nicht 89 sind oder 92?
I don't know. Es ist eine grobe Schätzung. Aber seitdem ich das so handhabe und halt auch merke, die Menschen, bei denen ich das so handhabe, akzeptieren diese Grenze auch. Ja. Weiß ich, diese Menschen respektieren mich auch. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Leute, die ständig über deine Grenzen hinweggehen, die respektieren dich nicht. Die kannst du aus deinem Umfeld streichen, so schnell wie möglich, weil sie tun dir nicht gut. Punkt. Die saugen an deiner Batterie und du kriegst nie was zurück.
Das ist das. Ich finde das so wichtig gerade, weil es macht wirklich einen massiven Unterschied. Natürlich gibt es manchmal Momente, wo du denkst, du opferst dich jetzt mal kurz auf. Du verschiebst deine Grenze für jemanden. Mhm. Egal aus welchen Gründen. Mhm. Du machst es einfach, weil du vielleicht gerade denkst, du möchtest jetzt gerade mal was Gutes tun. Du möchtest mal, ne? Und dann kriegst du das aber nicht zurück. Mhm. Also du merkst wirklich in dieser Freundschaft oder in dieser Partnerschaft oder im beruflichen Kontext, du merkst, es wird ausgenutzt oder es wird irgendwie zu was Normalem, dass du immer über deine Grenze hingehst. Nein. Probiert das mal aus.
Story dann, of my life, ne,
wird
früher
man das
gewesen.
Ja merken, aber... Na klar. Auf jeden. Ist in der Regel keine gute Strategie.
Richtig. Ja. Also das war ja wirklich früher bei mir immer so gewesen, dass ich immer gegeben und gegeben und gegeben habe, egal in welcher Ebene und in welcher Beziehung. Und als Dankeschön gab es einen Arschtritt, so auf gut Deutsch gesagt. Und das dann halt irgendwann mal zu schnallen und halt zu lernen, nee, ich mache das nicht mehr so, hat halt auch ein Stück gedauert. Ne?
Ja.
Und das ist einfach, es ist so unglaublich wichtig. Es ist so wichtig, einfach wirklich zu schauen, das ist wie so dieses Thema bedingungslose Liebe und so, wenn ich das schon immer höre, dieses Wort, wenn ich diesen Begriff schon höre.
Wer jetzt zugucken könnte, würde sehen, dass mein Auge zuckt.
Ja, es ist halt so, ich bin der festen Überzeugung, der einzige Bereich, in dem es tatsächlich bedingungslose Liebe geben kann, nicht muss, kann, ist zwischen den Eltern und dem Kind, das sie auf diese Welt gesetzt haben, eventuell. Da kann ich mir vorstellen, dass es sollte. Da sollte bedingungslose Liebe da sein. Aber grundsätzlich ist alles, was in unserem Leben passiert, auf irgendeine Art und Weise, und das ist was, das klingt jetzt total unromantisch, aber alles ist ja immer irgendwie eine Form von Transaktion. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Das ganze Leben ist ein Geben und Nehmen. Und wenn ich in Beziehungen stecke, ob das jetzt Partnerbeziehungen sind, Freundschaften sind, Arbeitgeberbeziehungen, whatever.
Mit deinem Fitnesscoach.
Genau, da wo du nur gibst, wenn du dem Fitnesscoach nur ständig Leistung gibst und der gibt dir keine Leistung zurück.
Nicht mehr.
Nein, Scherz, Spaß beiseite.
Tatsächlich, da darf die Beziehung
genau,
einseitig sein.
Genau, da darf sie einseitig sein, dafür wird er ja bezahlt. Aber ansonsten wirklich, wenn ihr so auf privater Ebene, egal in welchem Bereich, Beziehung habt, wo ihr nur gebt, don't do it, geht da raus, hört damit auf. Ne? Das ist wirklich so ein Ding, was man nur mitgeben kann.
Ey Leute, ich sag's euch, ich bin chronisch, wirklich so hart chronisch online. Er sagt don't do it und in meinem Kopf geht der Sound los. Don't do it, don't do it, don't do it, don't do it. Da, 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 da. Na.
Sehr schön.
Kann ich mehr. Ja, ich glaube, wir müssen obviously zu dem Ende kommen, weil ich werde immer so alberner. Langsam. Albern sein ist immer ein Anzeichen von Müdigkeit. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das eine Grenze erreicht jetzt hier. So, ne?
Nach müde kommt doof.
Ja,
ja, wir haben jetzt schon ein paar wissenschaftliche Fakten mitgenannt in diesem ganzen Thema. Eins, was ich hier noch mit einbringen möchte, ist einfach dieser Punkt, dass wenn man nicht in der Lage ist, Grenzen zu setzen, ist wirklich nachgewiesen, dass es korreliert mit Angststörungen und mit sonstigen psychischen Erkrankungen. Ne? Also es ist einfach vollkommen an sich logisch, während wir so drüber sprechen, aber es ist halt auch tatsächlich wissenschaftlich erforscht und nachgewiesen, dass Grenzen setzen unglaublich wichtig ist, um halt wirklich nicht mental zu erkranken. Ja. Deswegen reden wir drüber.
Und da jetzt, um keine Panik zu verbreiten, das passiert, ihr kriegt jetzt nicht von einmal nicht Grenzen gesetzt eine Angststörung.
Genau.
Ne? Das ist natürlich etwas, was im Kontext betrachtet werden muss, in den Dynamiken und Co. Sowas entsteht nicht eben über Nacht, sowas entsteht auf Zeit, in Beziehungen, die unausbalanciert sind. Und das kann nun mal eben überall im Leben passieren.
Genau.
Ja.
Und da auch nochmal der Hinweis, dadurch, dass wir hier oft über das Thema Neurodivergenz sprechen, zwangsläufig.
Hi.
Für neurodivergente Menschen ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack als für neurotypische. Ne? Weil als neurodivergenter Mensch hat man eh schon zu tun, Dinge, die für andere Leute, sage ich mal, normal sind, hinzukriegen und zu schaffen im Alltag und daneben noch Grenzen zu wahren, ist halt nochmal ein extra Stück Arbeit. Ne? Das muss man einfach auch nochmal an der Stelle mit erwähnt haben,
finde ich. Weil man ja zwangsläufig, wenn man ständig in diesem Masking ist und darin Rollen einzunehmen, die man eigentlich gar nicht verkörpert, die man faktisch gesehen nicht ist, ist man so weit weg von sich selber, dass man gar nicht mitbekommt, was mit einem passiert.
Richtig. Und man kriegt ja dann manchmal Hunger und Co. gar nicht mit, ne? Also, oder Stressreaktionen vom Körper.
Genau.
Ne?
Ja.
Genau. Ja, also, wir halten fest, Grenzen sind Filter, sie sind keine Mauern. Ganz wichtig. Du hast das vorhin ja schon mal schön gesagt, mit diesem Harsch abgrenzen und so. Es ist kein totaler Abbruch fürs ganze Leben, es sind einfach nur Filter.
Ja, es ist eine Mauer, über die ich hinweg gucken kann. Also ne, die ist nicht so hoch wie, ne? Ich kann da drüber gucken, ich kann mein Gegenüber noch sehen.
Ja. Diese Mauer ist semipermeabel.
Gesundheit.
Halbdurchlässig.
Qualitätscontent.
Ja, und wir hatten es vorhin schon mal gesagt, so was Tipps und Strategien angeht, um Grenzen besser wahren zu können. Auf den Körper hören ist was ganz Wichtiges.
Ja.
Ne? Also wirklich zu schauen in Situationen, habe ich eine körperliche Reaktion, ist das meistens ein Zeichen drauf, dass eine Grenze überschritten ist. Egal, ob die jetzt psychisch, körperlich, emotional, whatever ist.
Spirituell.
Spirituell, whatever, ja. Und ein schönes Ding finde ich, gewaltfreie Kommunikation hatten wir in unserer Kommunikationsfolge schon mal mitgenannt. Ne? Also wirklich Grenzen heißt nicht einfach grundsätzlich dieses, was Charlene vorhin erwähnt hat. Nein, fuck off. Lass mich in Ruhe, so.
Es ist, wir müssen das aber auch wieder in Kontext hier setzen, ne?
Total.
Wenn ich mein Gegenüber kenne und ich weiß, dieser Mensch kommuniziert so, dann ist das gewaltfreie Kommunikation. Ja. Also, bitte.
Ja. Easy. Nee, aber so im sozialen Kontext einfach wirklich zu sagen, ey, ne, dieses Nein-Sandwich fand ich ganz geil.
Ja.
So dieses schöne Idee von dir. Dann die Abgrenzung, nein, kann ich nicht, und dann eine Alternative anbieten. Vielleicht kann man das dann machen oder so. Das finde ich eigentlich ganz coole Taktik.
Also eine Verabredung halt zum Beispiel nicht anzunehmen, aber abzusagen. Und auch dann, wenn man vielleicht bereits zugesagt hat, man darf immer zurücktreten, vergesst das nicht. Auch das ist eine Form von Grenzen setzen.
Und auch da finde ich wichtig, das ist ein Ding, was ich mir echt gut angewöhnt habe. Das kriege ich.
Ein Event am Tag?
Das kriege ich oft hin, nicht immer, aber oft. Aber dieses, wenn man den Vorschlag bekommt für ein Treffen, für Termine oder sonst irgendwas und sich selber gerade unsicher ist, sich mit der Zusage nochmal Zeit lassen, zu sagen, ey, geile Idee, ich sag dir morgen dazu Bescheid. Und das einfach nochmal sacken lassen, nochmal nachspüren und zu gucken, A, will ich das überhaupt? B, geht das über meine Grenzen hinaus? Ist mir das zu lang? Ist der Ort der richtige? Und. Das sind ja alles Faktoren, die man vielleicht in dem Moment, wo man drüber spricht, gar nicht spüren kann.
Junge, du willst nicht neurodivergent sein. Die fressen Besen, wenn du es nicht bist. Ich mein's ernst.
Ihr habt diese Wette gehört. Ihr werdet ein Video bekommen.
Menschen, die neurodivergent sind, argumentieren so. Kein Neurotyp, kein verdammter neurotypischer Mensch sitzt in einem Podcast und sagt, also wenn mich jemand fragt, ob ich da und da Zeit für eine Verabredung habe, dann überlege ich mir erstmal, passt der Ort, passt die Uhrzeit, passt die Umgebung, passt die Geräuschkulisse, passt meine Stimmung an dem Nein, kein neurotypischer Mensch. Nein.
Okay, wir hätten das geklärt an der Stelle, glaube ich.
Ja, um das nochmal runterzubrechen, nicht impulsiv Ja sagen.
Ja, genau.
Auch wenn man das Bedürfnis
Wichtiger
danach
Tipp,
hat.
Definitiv.
Ja.
Ja.
Na, dann kommen wir wieder zum wundervollsten Part von allem, dem Outro. Nee, Quatsch.
Fragen.
Und Impulse.
Und Impulse setzen.
Man merkt, ich will zum Ende kommen.
Ja. Wir wollen unsere Zuhörenden noch mit einbeziehen, habe ich gehört.
Ihr dürft auch noch was machen. Ja,
genau. Sitzt nicht so frei rum, ne? Sondern
macht ihr
seid
Herrn
jetzt
Merz
dran.
Glücklich, seid genau. Mal ein bisschen leistungsfähiger,
richtig.
Tut mal ein bisschen was.
Leonora hat ein tolles Lied zugeschrieben.
Danke, ich habe den Ohrwurm gerade mal nicht drin gehabt. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ich meine, bitte Künstlerin Leonore Lilia googeln. Ihr werdet selber herausfinden.
Genau.
Keine bezahlte Werbung.
Nein, definitiv nicht.
Ja, also nachdem wir jetzt schon sehr ausführlich darüber gesprochen haben, wie man erkennt, dass vielleicht eine Grenze überschritten wurde oder dass sich gerade eine Grenze anbahnt, wäre es ja vielleicht auch wichtig zu hinterfragen, in welchen Lebensbereichen es zum Beispiel schwerfällt, dir explizit, nicht irgendjemandem, Nein zu sagen.
Und dann vielleicht auch mal hinzuspüren, warum es einem schwerfällt. Ja. Das ist dann nochmal die Königsdisziplin. Also ich finde es immer sehr spannend, das Nachspülen zu machen und dann nochmal zu reflektieren, warum ist das so. Na, ja. Das kann einem auch schon ganz, ganz viel helfen im Alltag einfach. Ja, und vorhin hatten wir es auch angesprochen, ne? Menschen, die deine Grenzen respektieren und so. Gibt es vielleicht in deinem Umfeld Menschen, die deine Grenzen nicht respektieren? Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig hinzuschauen und hinzuhören.
Ja, und wenn du ganz witzig bist und ganz viel Lust hast, dann könntest du dich ja sogar fragen, wie dein Leben morgen aussehen würde, wenn du auch nur 10% mehr auf deine Bedürfnisse achtest und ein Tickchen mehr Grenzen setzt. Nur so als Impuls.
Ja, wie das Leben aussieht, würde ich gerne mal in unseren Kommentaren lesen. Fat Side Eye, Front Eye, whatever, direkt in die Kamera, guck Eye. So.
Ich lieb's gerade einfach wieder, wie meine Stimmung so komplett überschwappt, wie so ein Blob.
Ja, Grenzen setzen ist also nicht egoistisch, sondern ein Akt der Selbstfürsorge. Besonders dann, wenn ADHS oder Autismus und Masking den Alltag schon sehr fordernd machen. Ein Nein zu anderen ist oft das ehrlichste Ja zu sich selbst und den eigenen Belastungsgrenzen. Vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Und wenn ihr euch heute in einem unserer Themen wiedergefunden habt, wie beispielsweise die Schwierigkeit, sich abzugrenzen oder Nein zu sagen, dann seid ihr nicht allein mit diesem Thema und eure Wahrnehmung ist vor allem auch absolut valide. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein kleines Like da, im Idealfall noch ein Abo und teilt diese Folge gerne mit einem Menschen, der gerade lernt, für sich einzustehen. Bevor wir die heutige Folge beenden, müssen Charlene und ich noch über etwas sprechen, das uns jetzt schon seit längerer Zeit beschäftigt. Es fällt uns nicht leicht, aber wir haben eine wichtige Entscheidung für unseren Podcast getroffen.
Ja, wir haben in den letzten Monaten wirklich fast täglich versucht, unser Bestes zu geben und diesen Podcast qualitativ hochwertig aufzuziehen. Wir haben versucht, so konsistent wie möglich zu sein. Wir haben Zeit und auch ganz viel Herzblut in diesen Podcast investiert. Aber leider muss man irgendwann auch ehrlich mit sich selber sein. Die Reichweite auf zum Beispiel Social Media wächst trotz aller Bemühungen irgendwie nicht so, wie wir uns das wünschen würden und wie es auch laut der Aussage von vielen anderen Menschen, die unseren Podcast ja auch lauschen, verdient hätte.
Ja, und dazu kommt die Interaktion. Wir schätzen jeden Einzelnen von euch, der uns zuhört oder zuschaut, aber leider findet kaum irgendeine Interaktion mit uns statt. Und ohne dieses Feedback fällt es uns einfach schwer einzuschätzen, ob das, was wir tun, wirklich ankommt. Und es fällt natürlich auch schwer, die Motivation die ganze Zeit aufrechtzuerhalten.
Ja, und ein ganz entscheidender Punkt ist daher natürlich auch unsere mentale Gesundheit. Also klar, dieses Demotivierende, das geht von Haus aus schon irgendwie auf die Psyche. Das kennt, glaube ich, jeder, der mal irgendwie sich in irgendeiner Art und Weise ein Ziel gesetzt hat und vielleicht nicht die Resonanz oder vielleicht auch Interaktion zurückbekommt, die er sich in dem Moment dann wünscht. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir fahren halt jeden Tag auf Sparflamme, weil wir nun mal eben nicht gesund sind wie andere Menschen und dementsprechend auch solche Projekte nicht mit den gleichen Energiereserven angehen können, wie eben auch gesunde Menschen.
Ja, und deshalb haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, keine neuen Podcast-Folgen erst einmal aufzunehmen. Wir ziehen sozusagen jetzt die Notbremse, um auf unsere Gesundheit und auch unseren Spaß an der Sache zu achten.
Ja, genau. Also gerade das Thema mit dem Spaß an der Sache, finde ich, ist auch wichtig hier in der Perspektive, weil uns macht es faktisch sehr viel Spaß und alles drumherum sorgt dafür, dass der Spaß halt irgendwie verloren geht und dass es sich für mich halt auch ganz oft einfach nur noch wie so ein Pflichttermin irgendwie anfühlt. Und genau weil ja irgendwie auch immer noch Spaß an der Sache da ist oder der Wille zur Sache, verschwinden wir nicht ganz. Also, Mike hat es ja gerade schon gesagt, es werden keine neuen Podcast-Folgen mehr produziert und veröffentlicht. Alle bestehenden Folgen, die es bis hier jetzt gibt, die bleiben. Die könnt ihr euch also immer wieder anhören oder anschauen.
Und sie vor allem auch gerne mit Menschen teilen.
Unsere Idee wäre es halt, dass wir versuchen, unsere Message, die wir in diesem Podcast ja irgendwie versucht haben, immer so ein bisschen an euch ranzutragen, dass wir die in einem neu auferlegten Social-Media-Account bei Instagram vielleicht, ja, aufblühen lassen. Nähere Infos werdet ihr dazu in unserer Infobox finden. Also wir werden euch den neuen Account dann einfach unten verlinken. Und wer Lust hat, der kann dort gerne ein Follow hinterlassen, kann uns dann dort auf der Reise begleiten. Aber das Projekt Podcast Grauzonen ist an dieser Stelle erstmal auf Eis gelegt.
Ja, manchmal muss man eben einen Schritt zurückgehen, um später vielleicht wieder ein paar Schritte nach vorne gehen zu können. Deswegen vielen Dank erstmal an alle, die uns bis hierhin begleitet haben.
Danke für eure Zeit. Danke für euer Zuhören und Zuschauen. Und wo auch immer uns der Weg hinführt, wir freuen uns, wenn ihr Teil davon seid. Bis dahin, macht's gut. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja beim nächsten Mal auf Instagram wieder.
Ciao, ihr Lieben.
Bis dann.